another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Hallo Christian.
Hallo Gunnar.
Du hast vor dem Gespräch gesagt, wir wollen mit einer steilen These anfangen und jetzt bin ich schon wieder völlig fertig. Manchmal hast du so steile Thesen, die dann die ganze Folge dominieren und ich muss die ganze Zeit dagegen argumentieren.
Ich habe gesagt, dass es eine steile These ist, die aber möglicherweise einfach der Wahrheit entspricht, sonst würde ich sie ja gar nicht bringen. Aber pass auf, Folgendes, wir sprechen ja heute über Sam & Max, eines der klassischen Adventures aus der goldenen Ära von LucasArts. Bin mir sicher, dass viele Menschen uns heute zuhören und haben wohlige Erinnerungen an Sam & Max und dazu gehöre ich übrigens auch. Also für mich ist das auch eines der großen LucasArts Adventures. Und ich habe dann so im Zuge der Recherche überlegt, welche Elemente müssen denn eigentlich zusammenkommen, damit ein hervorragendes Adventure entsteht. Und ich würde sagen, das sind vier. Das muss haben eine gute Handlung, eine gute Inszenierung, gute Rätsel und eine gute Steuerung. Und Sam & Max zeigt, dass ein Spiel auch dann zum Klassiker werden kann, wenn es in einer dieser vier Kategorien so dermaßen großartig ist, dass man ihm verzeiht, dass es in den anderen dreien abkackt. Und Sam & Max kackt in dreien von diesen vier Kategorien ab. In unterschiedlichem Maße, aber es wird meiner Meinung nach durch eine einzige Sache zum Klassiker und das ist seine Inszenierung.
Sehr gut. Das ist ja mal eine ordentlich steile These. Ich finde, um da mal so grundsätzlich drauf einzusteigen, das ist immer so. Also die grundlegende Theorie ist richtig, die allermeisten Spiele, also die allermeisten Klassiker vor allen Dingen, sind nicht in allen Disziplinen perfekt, sondern haben eine herausragende Sache, für die sie erinnert werden. Es heißt ja nicht mal, dass jeder Klassiker immer super war, damals beim Spielen, aber manche haben so eine besonders große Ambition, interessante Momente, so interessante Story-Dinge, dass sie deswegen erinnert werden. Ich sag das ja immer über Silent Hill. Das hat im Wesentlichen ein Feature, nämlich diese super interessante Prämisse und dann übersieht man relativ viele kleine Macken im Gameplay. Und das meine ich gar nicht besonders negativ, das ist ja auch nicht schlimm. Wenn eine Sache stimmt, dann kann es trotzdem ein Klassiker sein.
Ja, das geht mir ein bisschen zu weit zu sagen, dass viele Spieler sich auf eines von diesen Dingen zurückziehen. Wir sind ja hier im Jahr 1993 und das Jahr 1993 war ein extrem starkes für Adventures. Da kommt von Sierra zum Beispiel das erste Gabriel Knight, das vierte Quest for Glory, Space Quest 5 und noch weitere. Wir haben das zweite Kyrandia-Spiel, Hand of Fate, haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben in Europa Simon the Sorcerer, Shadow of the Comet, das dritte Goblins. Wir haben von Legend Eric the Unready, Companions of Xand. Das ist das Jahr, in dem Myst erscheint und The Seventh Guest und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von tollen Adventures und von LucasArts kommt Day of the Tentacle. Deswegen steht Sam & Max, das im gleichen Jahr wie Day of the Tentacle erscheint, da ja in einem direkten, unmittelbaren Vergleich sind auch noch beides Comic-Adventures. Und Day of the Tentacle ist ein Spiel, da würde ich sagen, da machen wir auch dicke Häkchen an gute Rätsel und vernünftige Steuerung, weil das ja noch das Verben-Interface hat. Und das sind zwei Sachen im direkten Vergleich, in dem Sam & Max deutlich schlechter ist. Es macht aber nichts. Es ist trotzdem ein gutes Spiel.
Day of the Tentacle ist ja in jeder Beziehung das bessere Spiel, würde ich sagen. Aber also ich finde, dass diese beiden Spiele auch gar nicht auseinander gehören, weil die passen so gut zusammen in dieses eine Jahr, weil sie auch ein paar Sachen ähnlich machen, insbesondere einen eigenen Look entwickeln, den die Lucas Adventures vorher nicht hatten. Da gehen sie ja ein bisschen gemeinsam einher und ich habe das als so ein neues LucasArts-Flavor empfunden damals, wie diese beiden Spiele waren. Also ich hatte schon das Gefühl, die gehörten irgendwie zusammen in meinem Kopf.
Ja, sind ja beides Cartoon-Adventures, also nicht nur Comic-Adventures, sondern Cartoon mit den dazugehörigen Übersteigerungen, nicht nur an der Anmutung, in der Grafik, sondern auch in ihrer Tonalität. Und was die auch beide hervorragend machen, ich will jetzt gar nicht, dass wir tief in Day of the Tentacle reingehen, dazu gibt es schon eine eigene Folge von uns, aber nur um hier jetzt die Abbiegung zu nehmen, die sind beide schon richtig gut darin, direkt am Anfang die Szene zu setzen, ihr Universum und ihre Charaktere zu präsentieren im Intro. Und da geht schon los, dass ich sagen würde, Sam & Max ist sogar noch einen Tick besser. Und es hat eines der brillantesten Intros dieser Ära, das in sich so ein kleiner Sketch ist. Das beginnt mit einer Nahaufnahme eines Wissenschaftlers mit Gummihandschuhen und der ist umringt von ominös glühenden Apparaten und sagt, diese berühmten ersten Sätze. Wir spielen hier übrigens die deutsche Version ein und Simon Max ist auch wie Day of the Tentacle schon ein Spiel, von dem es eine Fassung mit Sprachausgabe gibt. Also, hier diese berühmten ersten Sätze.
Freunde, wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst.
Und dann gibt's einen kurzen Dialog mit der Frau, die dieser Wissenschaftler entführt hat. Und sie sagt dann, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger vorhersehbar ist. Und auf dieses Wort vorhersehbar bricht ein Polizeiwagen durch die Wand. Und heraus hüpfen ein weißer Hase und ein Hund im blauen Anzug. Und die sagen Folgendes.
Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam.
Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme.
Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten?
Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten.
Dann gibt's eine Kampfszene, dann stellt sich raus, dass dieser Wissenschaftler gar nicht echt ist, sondern ein Roboter und sein Kopf eine Bombe. Und dann verabschieden sich unsere beiden Polizisten wieder und dann beginnt die Intro-Musik. Und das Ganze wird noch ein bisschen fortgesetzt, wenn wir dann wieder in ihrem Büro sind von Sam und Max, also von dem Hund und dem Hasen. Aber das ist so großartig, um unsere Protagonisten vorzustellen und auch um diesen überraschenden, absurden, skurrilen, cartoonigen Humor darzulegen, der uns jetzt für das gesamte Spiel begleiten wird.
Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt.
Man kann dieses Intro nicht genug loben, finde ich. Also es verbindet in wenigen Minuten, nicht mal, ich weiß gar nicht, wie lange das läuft, 1,5 Minuten vielleicht.
Vielleicht.
Nimmt es lauter Sachen rein, die man schon kennt und bringt die auf eine angenehme Art zusammen. Also es ist halt einmal der verrückte Wissenschaftler, das ist ja ein Archetyp, die hartgesottene Polizisten, das ist ein Archetyp, der Bösewicht ist in Wirklichkeit ein Roboter, das ist auch ein Archetyp und die Dame, die bedroht wird, die Damsel in Distress, ja, ist ja auch ein Archetyp. Das wird alles aber so genommen, so augenzwinkernd und wird ins Schräge gedreht, schon ganz am Anfang, weil die coolste Sache daran ist ja, dass sie die Frau gar nicht befreien.
Stimmt.
Das ist so lustig. Sie kommen da halt rein und dann denkt man ja natürlich, sie würden jetzt befreien und der Sam, der Hund, greift ja auch schon nach dem Seil, mit dem sie gefesselt ist und dann ist er abgelenkt, weil er die harten Schläge des Hasen, der gerade den Bösewicht vertrimmt, kommentieren muss. Ach, guter Schlag, ach, sowas. Und das ist so lustig. Also das ist auf die Archetypen, die ja in sich schon überdreht sind, nochmal überdreht. Das ist ein perfektes Intro. Ich wüsste auch aus dem Stand fast gar kein Spiel, das das deutlich besser gemacht hätte als das.
Ja, also dazu kommt, die Animationen sind sehr flüssig, der Wortwitz ist hier auf den Punkt, sowohl im Englischen als auch im Deutschen. Also das ist eine wunderbar durchkomponierte Comedy-Szene, die dann auch noch in dieser schönen Titelsequenz endet, wo wir dann Standbilder sehen, während gleichzeitig ein Highway vorbeizieht. Denn das Spiel heißt ja mit vollem Titel Sam & Max Hit the Road, also Sam & Max unterwegs. Dieses ganze Flair, das uns hier präsentiert wird, zieht uns sofort rein in dieses Szenario.
Du hast schon gesagt, wir haben ja auch die deutschen Einspieler benutzt. Das ist komplett übertragen auf Deutsch und das ist ganz exzellent auf Deutsch, finde ich. Wir könnten mal ganz kurz einen Satz aus dem Intro auf Deutsch und auf Englisch hintereinander einspielen.
Shall I confront, subdue and pummel the suspected perpetrator, Sam?
Sack him up, little buddy.
Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam?
Misch ihn auf, Kleiner.
Hier sieht man, wie an vielen anderen Stellen auch, das ist einfach ganz gut getroffen und die haben da einen guten eigenen Take drauf gefunden, was gar nicht so leicht ist bei einem Spiel, dazu kommen wir noch, das halt sich eigentlich um Amerika dreht die ganze Zeit. Das ist gar nicht so leicht in der deutschen Synchro, das noch verständlich zu halten.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Okay, wen spielen wir denn hier in diesem Spiel? Natürlich die beiden Leute, die wir gerade kennengelernt haben. Leute, sage ich schon. Tiere. Nämlich diesen anthropomorphen Hund und seinen Freund, den Hasen. Sam heißt der Hund. Der ist der Entscheider in diesem Duo. Ein Sam Spade-artiger Hardboiled-Detektiv-Charakter, der auch ordentlich gekleidet auftritt. Stilsicher mit Hemd, Anzug, Krawatte, Hut. Nur, dass er keine Schuhe anhat, sondern riesige Pfoten. Das ist ein abgeklärter Charakter, der gerne sarkastisch kommentiert, der aber gleichzeitig auch einen recht gedrechselten Sprachstil hat und ein sehr umfangreiches Vokabular. Wir können ja mal reinhören, so einen typischen Satz, den Sam sagt. In diesem Fall sagt er das zu den späteren Auftraggebern. Wir erklären gleich die Story noch.
Überlasst nun alles uns und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt.
Und der zweite im Bunde ist Max, dieses weiße Kaninchen, das gar nichts anhat, halb so groß nur wie Sam. Und Max hat so einen einerseits kindlichen, begeisterungsfähigen Charakter, ein bisschen naive Unschuld. Also man kommt später zum Beispiel mit den beiden in einen Wohnwagen und da springt er direkt aufs Bett und beginnt da drauf rumzuhüpfen. Und wenn wir auf der Kirmes unterwegs sind, dann will er die ganze Zeit Popcorn haben und sowas. Und auf der anderen Seite ist er aber psychopathisch, rotzig, ungeduldig, gewalttätig. Also einer, der auch aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Hier haben wir auch noch ein Beispiel, wie Max spricht, dass es später im Spiel ein Dialog mit der Frau des Yeti-Häuptlings.
Ich glaube, der Pfarrer repräsentiert die Notwendigkeit, seinen Zahnarzt regelmäßig aufzusuchen.
Das Leben ist witzig, Sam. Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich vor, viel fernzusehen und ein paar Kriminelle zu erschießen. Und jetzt belehrt mich eine große, übelriechende Waldschnepfe über Zahnhygiene.
Das ist ein brillanter Satz in seiner Komposition, im Vokabular, in der Wahl der Worte. Das ist wunderbar. Und wir beide sind ja Menschen, die sich an Wörtern und an Worthumor erfreuen können. Und Sam und Max ist eine Goldgrube in dieser Hinsicht. Aber ich war ja gerade bei den Charakteren, noch gar nicht beim Humor. Also wir haben diese beiden und wir steuern als Spielerinnen, als Spieler Sam. Max ist für uns jemand, der die ganze Zeit dabei ist, der kommentiert und der vor allen Dingen auch benutzt werden kann, als zusätzliches Verb sozusagen. Man kann Max also auch als Spieler aktiv einsetzen, indem man auf ihn klickt und ihn dann mit etwas benutzt.
Genau, er ist nicht nur der Sidekick, der für Dialoghumor sorgt, sondern er hat auch eine Funktion in manchen Rätseln. Aber du spielst mit Sam, das ist deine Figur. Ist ganz hübsch, weil gerade der Sam soll ja so ein Abziehbild sein. Du hast ja schon den Vergleich mit Sam Spade gemacht, so ein hartgesottener Detektiv. Und was die beiden aber haben, ist gar nicht so eine normale Detektiv-Partner-Geschichte. Es ist eher so eine Vater- und Sohn-Geschichte, finde ich. Weil der Max dreht immer auf, also auch vor allen Dingen in Sachen Gewalt und fragt auch oft um Erlaubnis. Darf ich sie erschießen? Darf ich sie vermöbeln? Und der Sam ist der Ruhigere, der auch Sachen erlaubt oder der ihn auch einsetzt und der hier so ein bisschen den gesunden Menschenverstand repräsentiert.
Hundeverstand, meinst du?
Den Hundeverstand. Ja, genau. Und das ist natürlich in sich alles eine Parodie von der Parodie von der Parodie. Ich finde, es ist immer sehr weit hochgedreht. In sich ist das ja schon ein Klischee, diese hartgesottenen Detektive. Und dann ist es hier mit den Tieren nochmal übertrieben. Und dann ist es hier ja nochmal übertrieben, weil ja der gewalttätigere von beiden nun gerade auch noch der Hase ist. Ja, also das deutlich harmlosere von beiden Tieren ist hier das, was die ganze Zeit zurückgehalten werden muss, damit es nicht ein Blutbad anrichtet unter den Verbrechern. Also sie sind nicht nur Polizisten, sondern sie sind auch Vigilanten, also nehmen das Gesetz in die eigenen Hände.
Die sind ja gar keine Polizisten. Das ist dieser schöne Begriff der Freelance Police im Englischen, also der freiberuflichen Polizei. Sie sind selbsternannte Polizisten. So ein bisschen vielleicht vergleichbar zu Sherlock Holmes, der ja beratender Detektiv ist. Und sie sind freiberufliche Polizisten, die aber trotzdem offensichtlich ihre Aufträge vom Commissioner bekommen, also vom Polizeichef, aber nicht offiziell zur Polizei gehören. Eigentlich so eine Art Bürgerwehr, hätte ich fast gesagt.
Nein.
Nee?
Bürgerwehr. Das ist die Schlagtruppe des Commissioners.
Meinst du?
Wenn der Commissioner keine Lust hat, irgendwo Leute hinzuschicken, die das Gesetz befolgen müssen, dann schickt er die beiden hin und weiß dann, danach ist alles erledigt.
Wobei es ja ein bisschen unvorhersehbar ist, was dann dabei rauskommt. Also das ist ein fortwährender Bruch der Erwartungshaltung. Schon in dieser Intro-Szene, die ja mit Menschen beginnt und dann bricht dieses Auto durch die Tür, also dieser Polizeiwagen, und rauskommen Tiere. Und die erste Realitätsverschiebung findet da statt. Aha, wir sind in einer Welt, in der also offensichtlich Tiere wie Menschen existieren und sprechen können und aufrecht gehen. Und dann sind diese Tiere freiberufliche Polizisten. Und wir haben diesen ständigen Kontrast zwischen ihrem schöngeistigen Sprachstil und ihren rabiaten Umgangsformen, also zwischen dem, wie sie sprechen und das, was sie dann tun. Und die beiden, du hattest vorhin schon die Konstellation angesprochen, dass das halb Partnerschaft, halb so Vater-Sohn-Beziehung ist, die haben auch eine freundschaftliche Rivalität untereinander. Da kann ja aus dem Nichts Streit eskalieren zwischen den beiden oder Rivalität. Und das sehen wir auch gleich wieder am Anfang in einer wunderschönen Szene, wo die beiden dann in ihr Büro zurückgekommen sind und die Bombe endlich entsorgt haben, und dann klingelt das Telefon. Und dann rennt Max los, spurtet zum Telefon, und Sam hechtet über den Schreibtisch und packt ihn sich. Dann wird er von Max ins Gesicht getreten und daraufhin schmeißt er ihn einfach aus dem Fenster, um ans Telefon gehen zu können.
Hallo? Ja? Ja? Ja. Nein. Wirklich? Sieh mich auch.
Und das Beste an dieser tollen Sequenz ist noch nicht mal dieses Gerangel zwischen den beiden, sondern das ist der Moment, in dem das Telefon klingelt. Da sind die beiden im Gespräch, die halten inne, starren das Telefon an, Sam deutet auch noch so drauf, und dann bricht diese Animation los, wo die zum Telefon spurten. Als Charakterisierung für diese beiden Persönlichkeiten und aber auch ihr Miteinander ist das eine glorreiche Szene. Innerhalb von ein paar Sekunden steckt da sehr, sehr viel drin.
Wir erzählen es nachher noch ein bisschen genauer, aber Sam & Max ist ja eine Franchise, die sich über verschiedene Medienformen erstreckt. Ja, wir sprechen jetzt hier hauptsächlich über das erste Spiel zu dem Thema, aber es gibt auch Comics und eine TV-Serie. Und diese Streiterei am Anfang um das Telefon ist eine Sache, die kommt in jeder Sam & Max-Geschichte vor. Das ist so ein Running Gag, um diese beiden Figuren zu charakterisieren.
Und am Telefon ist, wie gesagt, der Commissioner, also der Polizeichef, und hat eine neue Aufgabe, einen neuen Fall für die beiden. Worum geht's, Gunnar? Was ist unsere Aufgabe?
Die kriegen von diesem Commissioner, den man übrigens nie kennenlernt, der immer nur eine Stimme am Telefon bleibt, bekommen sie den Auftrag, zu einem nahegelegenen Rummelplatz zu gehen und da nach dem Rechten zu sehen. Und auf dem Rummelplatz, da erfahren sie von den Besitzern, dass die Hauptattraktion, das ist ein in einem Eisblock eingefrorener Yeti namens Bruno, von irgendjemandem freigelassen wurde und geflohen ist, und zwar zusammen mit einer zweiten Attraktion, mit Trixie, dem Giraffenhalsmädchen. Und Sam und Max machen sich jetzt auf den Weg, das ist ein Fall ganz nach ihrem Geschmack, ein bisschen bizarr und so, machen sich jetzt auf den Weg, um diese beiden zu finden und zurückzubringen. Aber noch während sie am ersten Schauplatz Nachforschungen anstellen, erfahren sie, dass das alles so einfach nicht ist, weil sich Trixie und Bruno offenkundig lieben und Trixie den Bruno befreit hat. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Dann verlassen sie diesen Schauplatz, um die zu suchen. Und das ist die Aufgabe, die uns durch das ganze Land treibt, weil das ist ein Roadmovie-Spiel. Hier geht es um eine Reise zu verschiedenen Orten in den USA. Die Progression des Spiels ist auch so gebaut, dass man neue Schauplätze freischaltet durch Rätsellösungen und dann auf die große USA-Karte zurückkehrt, die ein zentrales Element ist im Spiel, die so aussieht wie so eine Postkarte. Und dann kehrt man immer darauf zurück, da hat man darauf einen neuen Ort und dann fährt man dahin und löst da die weiteren Rätsel.
Die Sam und Max Geschichten haben immer einen Namen. In diesem Fall ist das The Case of the Skedaddling Sasquatch, also der ausgerissene Bigfoot. Im Deutschen ist das mit Yetis übersetzt, was es nicht ganz trifft. Eigentlich sind das Bigfoots, von denen wir reden. Aber dieser Name, The Case of the Skedaddling Sasquatch, kommt nie vor, im ganzen Spiel nicht, nicht im Handbuch. Das erfährt man nur aus dem offiziellen Hintbook zum Spiel. Deswegen wollte ich sie der Vollständigkeit halber sagen. Aber ja, also wir werden hier in eine Welt eingeführt, die nach bestimmten Regeln funktioniert. Und das sind zwei grundsätzliche Dinge, die diese Welt definieren von Sam und Max. Nämlich zum einen, hier gibt es anthropomorphe, also menschenähnliche Tiere. Das ist eine Welt, in der Tiere sprechen können. Alle Tiere, also selbst ausgestopfte Köpfe an der Wand, werden später im Spiel zum Leben erwachen und zu singen anfangen und auch zu sprechen. Da gibt es auch eine Szene relativ früh im Spiel, wo Sam und Max eine Katze treffen bei sich auf der Straße, die aber nur Miau sagt. Und die beiden sind bass erstaunt, dass ihnen kein Gespräch mit dieser Katze gelingt. Das ist also offensichtlich völlig ungewöhnlich, in dieser Welt auf ein anderes Tier zu treffen, das sich nicht artikulieren kann.
Hey, mein kleines, süßes Kätzchen mit dem fehlenden Auge. Wie geht es dir heute?
Miau.
Ist das alles, was du sagen kannst?
Miau, miau.
Ich glaube, sie ist durch die engen Maschen unseres Schulsystems gerutscht.
Und das Zweite ist, dass sich durch das ganze Spiel ziehen wird, wir sind hier in einer Welt, spezifisch aber auch in einem Fall von Freaks und amerikanischen Highway-Attraktionen. Das beginnt ja mit dieser Kirmes und die erinnert an die amerikanische Tradition von Jahrmärkten, die gerade im 19. Jahrhundert häufig auch Freakshows waren. Also wo Menschen ausgestellt wurden, die bestimmte körperliche Merkmale hatten, kleinwüchsig waren, starke Behaarung oder irgendwelche körperlichen Missbildungen. Und das ist aber ein fließender Übergang auch zu Fälschungen und Mythologisierungen, angebliche Fabelwesen, die man da sehen konnte, wie die Fidschi-Meerjungfrau zum Beispiel. Und in Sam und Max in dem Spiel vermischt sich das sogar. Also da treten dann auch mythologische Wesen wie eben diese Bigfoots auf, die aber gleichzeitig auch sprechen können und eine eigene Zivilisation haben. Und es gibt Maulwurfkreaturen, die von Außerirdischen abstammen. Und das ist alles normal in der Welt, in die wir hier reinkommen.
Es ist aber integriert in einer menschlichen Welt. Also die überwiegende Zahl der Leute, die diese USA bewohnen und mit denen wir interagieren, das sind Menschen. Also es gibt eine normale Infrastruktur und es gibt Raststätten und Restaurants und Touristenattraktionen. Und in all diesen Orten arbeiten auch Menschen am Schalter und sprechen mit einem. Es ist gar nicht so eine Welt, die so stark definiert ist durch die Tiere. Sam und Max sind da schon die auffälligste Ausnahme. Und die anderen Tiere sehen auch stärker aus wie Tiere. Ist nicht Sam das einzige Tier, wenn man mal die Fabelwesen rausnimmt, das Kleidung trägt im ganzen Spiel?
Naja, diese Maulwurfkreaturen tragen auch.
Ah, die Maulwurfkreaturen, das stimmt, genau. Aber es gibt auch noch richtige Tiere, also normale Tiere, weil Ratten zum Beispiel hier in dieser Welt sind einfach Ratten.
Vielleicht bringen wir es unter dieses Rubrum, dass das Bizarre, egal ob das jetzt daraus kommt, dass Tiere sprechen können und aufrecht gehen oder dass es halt diese freakigen Elemente gibt, das Bizarre ist normal in dieser Welt oder mehr oder weniger normal. Also wir erleben hier natürlich schon eine Geschichte, in der die Yetis zwar existieren in der menschlichen Welt, aber in einer Art Parallelgesellschaft. Also das ist jetzt nicht so, dass dir ständig auf der Straße Yetis begegnen würden. Deswegen jagen Sam und Max diesem einen entflohenen Yeti ja auch nach, um den zurückzubringen, weil der einzigartig genug und damit wichtig genug für diesen Zirkus ist, um ein begaffenswertes Objekt zu sein.
Genau, also das Bizarre ist hier normal und Sam und Max sind auch nicht oft verwundert über die Wunderlichkeiten, denen sie da begegnen, obwohl sie schon alles kommentieren. Und alles ist amerikanisch auf 11 gedreht. Hier kommen nur Standardelemente von einem amerikanischen Roadtrip vor. Also erstmal, die amerikanische Roadtrip-Kultur ist mir gar nicht geläufig. Ich habe dann geguckt, ob es ein deutsches Äquivalent gibt. Und es gibt aber einfach gar kein deutsches Wort für Roadtrip. Rundreise trifft es ja nicht ganz.
Nee.
Roadtrip hat ja so eine leicht überhöhte, das ist eine Sache, die mache ich mal in meinem Leben. Was Amerikaner oft haben, mal einen großen Roadtrip durchs Land und so. Und das in Deutschland, ja boah, ich fahre mal nach Bayern, wenn ich groß bin, sagt man ja eher nicht so.
Nee.
Also das ist schon durch dieses Riesenhafte dieses Landes und diese gigantische Vielfalt ist das halt ein Gefühl, das bei Amerikanern dann offenkundig stärker vertreten ist. Und Sam & Max nimmt das halt auf als Reise. Aber die reisen ja nicht zum Spaß, sondern die reisen ja auf der Suche nach Hinweisen und werden halt von diesem Fall, den sie da verfolgen, durch das ganze Land gezogen. Was aber dazugehört zu diesem Roadtrip an sich, ist halt, dass man unterwegs Halt macht, zum Beispiel bei irgendwelchen Diners oder irgendwelchen typischen amerikanischen Orten, wo man was isst, und man macht Halt an Roadside Attractions. Und auch das ist was, wofür es kein gutes deutsches Wort gibt. Amerika ist relativ voll, erscheint es einem von außen als Nicht-Amerikaner, von so bizarren Roadside-Attractions. Das Spiel stellt eine ganze Reihe von Roadside-Attractions vor, die es sich ausgedacht hat, aber die echten Roadside-Attractions sind auch nicht weniger bizarr als die im Spiel.
Wirklich nicht. Nee.
Das Spiel hat zum Beispiel an einer Stelle, relativ früh kommen wir zu dem weltgrößten Wollknäuel, dem World's Biggest Ball of Twine. Und das ist so ein riesiger, keine Ahnung, 30 Meter hohes Wollknäuel, auf dem oben ein Restaurant ist und wo eine Seilbahn hinführt wie auf einen Berg. Das ist ganz schön lustig und auch ein bisschen bizarr. Aber es gibt in Amerika auch eine Roadside Attraction, die sowas Ähnliches ist, die auch so ein Wollknäuel darstellt. Es gibt massenhaft Roadside Attractions in Amerika, die irgendwelche Sachen aus Europa auf bizarre Art nachbilden. Es gibt zum Beispiel ein Stonehenge, das heißt Carhenge und ist aus verschrotteten und grau angesprühten Autos nachgebaut. Also da sind diese stehenden Steine von Stonehenge mit der Schnauze in den Boden gerammte Autos.
Das ist halt klasse.
Aber es ist keine besonders bizarre Roadside-Attraction für Amerika. Und dann fährt man da halt auf seinem Roadtrip dann lang und dann sagen die Kinder, oh Papa, halt mal an hier, hier ist ja Carhenge, das wollte ich immer mal sehen. Und dann fährt man halt rein und guckt sich Carhenge an, möglicherweise vom Auto aus sogar.
Wir hatten hier bei Stay Forever schon mal eine Folge vor langer Zeit zu Superhero League of Hoboken, das ein Spiel ist, das so tief in amerikanischer Popkultur verwurzelt ist und daraus einen großen Teil seines Humors zieht, sowohl auf der sprachlichen Ebene als auch auf der darstellerischen Ebene, dass man vertraut sein muss mit der amerikanischen Popkultur, um da Gewinn rauszuziehen. Und jetzt sind wir hier bei Sam & Max bei einem Spiel, wo das nicht in dem gleichen Maße der Fall ist, aber das sich auch ganz spezifisch auf einen Aspekt von amerikanischer Kultur bezieht, die Amerikanern geläufig ist. Also wo wir davon ausgehen können, dass sie die Anspielungen hier verstehen und vielleicht auch noch eine Verbundenheit haben zu dem Gedanken, sich ins Auto zu setzen und einfach mal ein paar Tage lang durchs Land zu fahren und zu gucken, was da links und rechts vom Highway ist, auf eine Art und Weise, die für Europäer schwer nachvollziehbar ist. Das kondensiert sich hier in diesem Spiel. Und weil diese Roadside Attractions von sich aus schon so skurril sind oft, ist das natürlich ein gefundenes Fressen für ein Spiel, das diese Skurrilität nur noch mal leicht steigern muss. Und das ist wirklich nur eine leichte Steigerung hier. Also das größte Wollknäuel der Welt ist dann halt hier turmgroß. In echt ist das 2 Meter hoch oder sowas. Gibt's verschiedene in den USA. Überraschend viele von den Sachen, die wir in Sam & Max finden, von den Orten, die besuchen, basieren auf echten Attraktionen. Also es gibt ja zum Beispiel im Spiel Snuckies Restaurants, also so typische Highway-Haltestellen, wo dann halt eine Tankstelle und Restaurant mit dran ist. Und das basiert sehr eindeutig für Amerikaner auf Stuckies, eine Kette, die im Südosten der USA verbreitet ist und die bekannt sind für ihre Pekannusspralinen. Und was macht man im Spiel dort? Man kauft Pekannusspralinen. Das ist etwas, was mir zum Beispiel als Deutscher völlig unbekannt ist. Aber wie gesagt, es gibt vermutlich einen großen Teil von Amerikanern, vor allem die, die im Südosten aufgewachsen sind, die können das sofort herstellen, diese Verbindung. Aha, das ist eine Parodie auf etwas Existierendes. Oder wir besuchen ja im Spiel Bumpusville. Das ist eine kitschige Villa von diesem aufgeblasenen Country-Sänger Conroy Bumpus, der Antagonist im Spiel ist. Und auch das ist im Endeffekt eine Parodie eines existierenden Dinges, nämlich Tweety City. Da gab es in den 70er Jahren einen populären Country-Sänger in den USA namens Conway Tweety und der hat sich halt so ein kitschiges Kolonialstil-Haus gebaut in Tennessee und das konnte man dann besuchen. Insbesondere im Winter war das eine große Attraktion, weil das dann nämlich mit lauter Lichtern und Lichtinstallationen ausgestattet war. Ich sage war, weil es das heute nicht mehr gibt, zumindest nicht mehr als etwas, was man besuchen könnte. Aber eine ganze Reihe von diesen Dingen, die wir im Spiel sehen, könntest du also so ein Vorbild dafür finden, was in echt existiert. Das Entscheidende aber ist, das Spiel führt uns eben auch nur in diese Subkultur von Roadside America. Wir bereisen ja das ganze Land und es gibt offensichtlich in der Welt von Sam & Max auch Großstädte, weil sie starten ja in einer, aber wir besuchen das dann nie wieder. Wir sind nie wieder im weiteren Spiel in irgendeinem großstädtischen Szenario, sondern wir sind nur in diesen skurrilen, kleinen, gekapselten Attraktionen irgendwo in der großen Weite der USA.
Ich finde das ganz interessant, dass du Superhero League of Hoboken als Beispiel nimmst. Sam & Max nimmt diesen Beziehungsreichtum und diese vielen Anspielungen und baut daraus eine geschlossene Welt. Wie du es eben schon gesagt hast, im Wesentlichen die Straße und die Orte an der Straße. Und weil die schon so bizarr sind, kann man die gut verstehen, auch als Europäer.
Richtig.
Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das ein Spiel ist, wo mir Sachen fremd waren oder wo ich Sachen nicht gecheckt habe. World's Biggest Ball of Twine kann man schon einfach so dekodieren. Ja. Da weiß man schon, das ist halt bizarr und es ist in sich lustig. Und das ist, finde ich, das Wort für mich. Die sind in sich lustig, auch wenn man das Vorbild nicht kennt oder wenn man die Beziehung nicht kennt, weil sie sind halt nur noch zart übersteigert. Im Gegensatz dazu Superhero League of Hoboken ist halt an vielen Stellen gar nicht witzig, wenn du die Beziehungen nicht kennst. Weil die ganz direkte Anspielungen machen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Popkultur, auch ganz viel Namenswitze und sowas, macht das hier auch, aber dann halt immer in einem Kontext. Deswegen funktioniert das hier so gut und deswegen funktioniert es auch so gut in einem Land, wo man die Bezüge gar nicht herstellen kann. Die Ron Gilbert-Spiele machen ja auch ganz viel popkulturelle Anspielungen in so Nebensätzen, die dann gar nicht aus dem Szenario sind, und hier ist das viel geschlossener, finde ich. Also es ist echt viel klarer, viel zusammenhängender und deswegen kann man dem auch gut folgen im Ausland.
Ja, das ist wahr. Dir entgeht dann halt vielleicht dann das parodistische Element, weil es ist ja nicht nur Roadside America, aus dem das Spiel hier schöpft, sondern auch das größere Feld, zu dem das gehört, nämlich die US-amerikanische Hinterwäldlerkultur oder sagen wir mal Hinterlandkultur, so gesehen mit dem Blick der eingebildeten Großstädte an der Ost- oder an der Westküste. Also die Region, wo halt auch Country-Musik gehört wird und Angeln als Sportart gilt und die Eltern ihren Kindern zum Einschlafen vom Bigfoot erzählen, der in den Wäldern lebt. All das finden wir in Simon Max, das sich ja zum Beispiel auch über Country-Musik lustig macht. Aber die Parodie steckt schon vor allem in diesen Roadside-Attractions. Das, was Simon Max ja hier durch diese zarte Übersteigerung sichtbar macht, vor allen Dingen, glaube ich, wie gesagt, für Amerikaner, die damit vertrauter sind, ist die Verkitschung, die sich in diesen Roadside-Attractions zeigt. Ich meine, Carhenge ist ja die Kitsch-Version von Stonehenge. Und Carhenge ist, wie du gesagt hast, eine echte, real existierende Attraktion. Es gibt ein gutes Beispiel in Simon Max, wo das auch für uns Europäer offensichtlich ist, weil wir besuchen auch einen bekannten Ort in den USA, nämlich den Mount Rushmore, der hier erstens mit einem Dinosaurierpark verbunden wird, wo dann riesige aus Metall gebaute Dinosaurier rumstehen mit integrierten Sprechanlagen, und dann können Sam und Max da auf den Knopf drücken und dann erzählen diese Dinosaurier mit quietschenden Stimmen irgendetwas Kinderkompatibles, wer sie sind. Aber vor allen Dingen ist der Mount Rushmore im Spiel umgewandelt in eine Bungee-Jumping-Anlage, wo dann Leute an grünen Bungee-Seilen aus den Nasenlöchern der Präsidenten der USA springen. Das zeigt uns das Spiel auch in so einer schönen Totale, und du siehst da also diese imposanten, in den Fels gemeißelten Riesenköpfe der Präsidenten, und aus ihren Nasenlöchern kommen grüne Fäden raus. Und da macht das Spiel hier einen Punkt, ja. Es macht den Punkt hier, dass, also man könnte auch über Mount Rushmore schon streiten, ob das wirklich ein Kunstwerk oder ein Kitschprojekt ist, aber sagen wir mal, es ist wirklich ein Monument zumindest, und das wird hier im Spiel der Lächerlichkeit preisgegeben, indem sein Status als Touristenattraktion nur noch ein Tick weiter gedacht wird. Das ist ein entlarvender Blick, denn das ist ja etwas, was in all diesen Attraktionen passiert. Ein vielleicht noch einigermaßen ernsthaftes Element von amerikanischer Alltagskultur oder amerikanischer Mythologie wird verkitscht, um es zu einer Attraktion zu machen.
Ich finde, für Amerikaner müssen sie das halt noch ein bisschen hochdrehen, weil für Amerikaner viele von diesen Sachen halt sehr normal sind. Also zum Beispiel sowas wie das Spiel Whack-a-Rat, das sie auf dem Rummelplatz spielen. Da kriegt man so einen Hammer und dann hat man 5 Felder und da kommen dann so Ratten raus, da muss man draufhauen. Und ich habe noch nie in meinem Leben vor Sam & Max ein Whack-a-Rat-Spiel gesehen. Aber das ist wohl schon eine Attraktion, die man in den USA auf die eine oder andere Art schon öfter hat. Aber hier spielt man es halt mit echten Ratten. Also das ist die Übertreibung. Also für Amerikaner muss man das halt noch ein bisschen übertreiben. Für uns ist das an sich schon lustig, weil ich das noch nie gesehen habe. Und viele von den Sachen sind halt für Europäer schon so übersteigert im Normalen, dass die leichte Übersteigerung von Sam & Max kaum noch auffällt. Und für Amerikaner muss sie aber da sein, damit das auch witzig ist.
Ist halt auch noch ein Cartoon, ne? Das zeigt sich an diesem Vacaret oder wie es im Deutschen wunderschön übersetzt ist, Bratz das Vieh, zeigt sich das ganz gut, weil wir ja hier umgeben sind von Cartoon-Gewalt. Also Sam und Max sind gewalttätige Tiere, die auch viele Probleme durch Gewaltanwendung lösen. Und das ist ja eine direkte Ahnenreihe aus den Looney Tunes-Cartoons zum Beispiel, Bugs Bunny und so, wo es ja im Endeffekt auch um Gewaltanwendung oder zumindest schmerzhaft Konsequenzen aus irgendwelchen Dingen geht. Und dementsprechend ist die Übersteigerung hier bei dem Bratz das Vieh halt, dass du da echt einen Ratten mit einem Holzhammer auf den Kopf haust. Und das ist das besonders Schöne an dieser Szene und auch wieder ein Bruch der Erwartungshaltung. Da steht der Max daneben, also der Hase, während Sam da draufhaut. Und du kannst halt auch ihm auf den Kopf hauen mit dem Holzhammer. Und dann torkelt Max eine Weile noch benommen über den Rummelplatz. Es ist so großartig. Wegen solchen Szenen liebe ich dieses Spiel.
Was es mit solchen Szenen wie dieser erreicht, wie auch mit der Intro-Szene, ist, dass es die Hauptfiguren groß zeigen kann. Und groß rangezoomt auf Hauptfiguren funktioniert nicht in allen Spielen, aber mit diesem Cartoon-Stil funktioniert das super. Und dann sieht man die halt mal nicht nur klein über den Bildschirm laufen, sondern man sieht sie halt in großer Schönheit aus der Nähe und dann sind sie toll gezeichnet und das hilft nochmal, finde ich, diese Hauptfiguren gut zu erfassen oder die besonders cool zu finden. Ist auch so toll, wie der Sam da steht und bei dem Bratz das Vieh spielt, diesen Hammer schwingt und dabei die Zunge so aus dem Mund stehen lässt, so ein bisschen so, wie das manche Leute machen, wenn sie sich so besonders konzentrieren müssen, haben sie die Zunge so eingeklemmt. Das sieht so toll aus. Und die Ratten sehen halt auch immer, also denen gefällt das auch nicht, wenn sie gebratzt werden. Ja, ja,
und Max scheint es aber nichts auszumachen. Ja, der grinst trotzdem weiter, auch wenn du ihm zehnmal auf den Kopf haust. Es ist mit einem guten Auge für visuellen Humor entwickelt, das Spiel. Ich komme immer wieder zu diesem Punkt der Inszenierung, den ich am Anfang genannt habe. Und Inszenierung ist für mich etwas, was die Gestaltung, die Darstellung umfasst, aber auch die Tonalität, also auch den Humor. Und das kapselt sich in solchen kleinen Sachen wie diesen Bratz, das Vieh, wo das wunderbar zusammenkommt. Das ist einfach schön inszeniert mit einem guten Auge für die richtige Darstellung, für Timing. Das ist ja auch ein schnelles Spiel. Du haust da pop, pop, pop die Ratten. Und wenn du kurz mal Zeit hast, weil keine da ist, dann haust du halt Max schnell eine auf den Schädel. Pop, pop, pop. Und das Spiel macht aber häufiger dann noch so einen humoristischen Nachklang, dass es also noch eins obendrauf setzt. In diesem Fall, in dem dann Max da rumtorkelt. Aber auch ein anderes schönes Beispiel ist, es gibt auf diesem Jahrmarkt, auf dem das Spiel beginnt, ja den Kegel der Tragödien. Ein Fahrgeschäft, das schon gefährlich aussieht. Das ist so ein Kegel mit Dornen obendrauf. Der funktioniert so, wie wir dann gleich sehen, wenn Sam und Max den natürlich fahren, dass einem da Fußfesseln angelegt werden und dann wird man kopfüber an diese Kegelwand hochgezogen. Dann beginnt der Kegel sich erst zu drehen und dann abzuheben und dann auch hin und her zu schwanken, sodass Sam und Max in immer stärkerem Maße gegen die Kegelwand geschlagen werden. Das sieht brutal und auch brutal lustig aus. Das ist eine richtig schöne Slapstick-Animation und am Schluss hält der Kegel wieder an, die Fußfesseln lösen sich und die beiden purzeln auf den Boden. Und das könnte an sich schon eine schöne Szene sein, aber dann kommt halt noch dieser Nachklang, dass nämlich dann Max aufsteht und erstmal bei Sam eine Herzmassage machen muss, bis dessen Puls wieder anspringt. Das ist hübsch, dass auf so einen Gag nochmal ein Gag kommt, der oben drauf gesetzt wird.
Lass mal ganz kurz beim Humor bleiben. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen und du hast das sehr schön zu der Inszenierung gezählt. Das ist natürlich einerseits die Dialoge, andererseits die Zwischensequenzen und die Grafik als solche. Es spielt da eine ganze Klaviatur von Humormechaniken runter. Also es gibt ja verschiedenste Arten, Humor zu erzeugen. Und bei Sam & Max kommen echt fast alle Sachen, die man so klassisch in solchen Sachen hat, auch vor. Also es hat halt absurden Humor, das haben wir schon beschrieben, ne? Es bricht mit logischen Konventionen und schafft dadurch komische Effekte, ja zum Beispiel allein schon durch die Helden, ja, der Hund im Anzug, und dass sie halt oft bizarre Lösungen für alltägliche Probleme finden. Und das gibt es nicht nur als Konzept in sich, sondern es hat auch immer eine grafische Komponente. Ein Teil des Humors kommt einfach dadurch, dass man irgendwas macht, also was Logisches vielleicht sogar, und sie das dann auf eine bizarre oder komische oder schräge Art ausführen. Und dass man dann dabei zugucken kann, wie sie das machen und man selber hat es ausgelöst. Also die Interaktivität ist eigentlich der Auslöser für den Humor, aber es ist trotzdem dann natürlich was das Spiel sich ausgedacht hat.
Ein fantastisches Beispiel dafür finde ich die Szene, wo man ein Seil an einem Dinosaurierzahn befestigt hat, da in diesem Dino-Park bei Mount Rushmore. Und um diesen Zahn jetzt mit genügend Kraft ausreißen zu können, muss man das andere Ende des Seils am Auto von Sam & Max anbringen. Das steht im Hintergrund auf einem Parkplatz. Und jetzt könnten die beiden da ja einfach hinlaufen mit dem Seil. Aber stattdessen knotet Sam es an Max fest, nimmt ihn hoch und schmeißt ihn in hohem Bogen auf die Windschutzscheibe der Karre. Das ist klasse, weil damit rechnest du einfach nicht.
Ja, dann gibt es Wortwitz und Dialoghumor als klassische Ebene. Und das haben wir auch schon gesagt. Die sprechen miteinander, haben eine ganz eigene Sprache. Auch sogar der Max benutzt große Wörter. So ein bisschen so eine überformelle Sprache manchmal. Reden auch viel. Also es gibt viel Sprache zwischen den beiden und auch mit anderen Charakteren. Und die Dialoge sind echt sehr gut geschrieben und auch in sich einfach lustig. Auch nicht nur im Rahmen des Spiels lustig, sondern einfach guter Wortwitz drin, den man auch anderswo benutzen könnte. Ist einfach gutes Scripting. Die Frage, die der Max einmal kriegt an einer Stelle, ob er einen Führerschein hat und wo er dann antwortet, nicht mehr, das ist einfach ein sauber geschriebener Wortwitz.
Ja, und mein Beispiel zu nehmen, wo auch etwas sich schön zeigt, was das Spiel gerne macht, dadurch, dass es zwei Protagonisten hat. In Sam & Max kann es also auch doppelte Pointen unterbringen, indem das, was der eine sagt, an sich schon ein Gag ist und dann antwortet der andere aber noch drauf und bringt auch nochmal einen Gag. Hier zum Beispiel sind wir bei dem größten Wollknäuel der Welt und da liest Sam von einem Schild lustige Fakten vor über dieses größte Wollknäuel der Welt. Das klingt so.
Lustige Tatsachen über das größte Wollknäuel der Welt. Ausgerollt würde das Wollknäuel von hier bis weit hinter den Jupiter reichen. Wissenschaftler sind sich einig, dass das schiere Gewicht des Knäuels die Erde im Jahre 2053 aus ihrer Umlaufbahn wirft und unseren Planeten direkt in die Sonne katapultiert.
Zum Glück beträgt meine Lebenserwartung nur 6 Jahre.
So kann man das natürlich auch sehen, kleiner Freund.
Das ist hübsch, da ist das, was er vorliest, an sich schon ein, wie du sagst, gut geschriebener Gag. Und dann kommt aber durch diesen Kommentar von Max und Sams Reaktion dazu nochmal ein Gag obendrauf. Und so funktionieren diese Dialoge ganz oft und die sind von großer Konstanz, was ihre Humorhaltigkeit angeht.
Genau. Und dann die Ebene mit der Parodie, das haben wir ja schon gesagt, ne, dass halt hier eine parodistische Welt ist, die halt eine Take auf die amerikanische Gesellschaft ist oder auf bestimmte Teile der amerikanischen Gesellschaft. Dann haben wir eine richtige Ebene von Slapstick-Humor,
ja,
die das Spiel meistens durch vorgefertigte Animationen auslebt. Da hast du nicht selber Teil dran. Aber da sind auch oft überraschende Reaktionen bei. In der Eingangsszene, die wir erzählt haben im Büro, erfährt man vom Commissioner am Telefon, dass man auf der Straße einen Informanten treffen soll. Und dann ist aber auf der Straße kein Mensch zu sehen, sondern nur eine Katze. Und dann ist die Katze der Informant. Das ist ja alles schon lustig. Und dann redet man mit der Katze. Auch das ist schon lustig.
Hey, du da, kleiner Kerl.
Sprichst du mit mir?
Dein Kopf ist beunruhigend unproportional zu deinem Körper.
Das sind die Stimmbänder. Ihr würdet staunen, wie viel Platz sie brauchen.
Und dann nimmt man Max als Interaktions-Icon und wendet ihn auf die Katze an, um jetzt diese Botschaft zu kriegen von dem Informanten. Und dann nimmt der die Botschaft aus der Katze, indem er die umstülpt. Ja, er greift der Katze so richtig in den Magen durch das Maul und zieht das da raus. Und das ist einfach gut gezeichnet, sauber animiert und es ist in sich auf so eine Tom and Jerry Art lustig.
Ja, die Szenen, wo man Max einsetzt, sind eigentlich fast immer in dieser Kategorie von überraschend und bekloppt. Man ist ja auf diesem Jahrmarkt im Tunnel der Liebe unterwegs, so einer abgeranzten Art Geisterbahn, wo die beiden durchfahren und die muss man zum Anhalten bringen. Da gibt's einen funkensprühenden Sicherungskasten an der Wand, wo die beiden vorbeifahren. Die Lösung ist hier, dass man Max drauf anwendet. Und was Sam dann macht, ist, dass er sich seinen Häschenkollegen schnappt, ihn einmal ins Wasser taucht, also seine Wasserbahn, und den nassen Kopf dann in den Sicherungskasten presst, so dass die Funken sprühen und ein Kurzschluss entsteht. Und dann hat er Max hinterher in der Hand mit verkohltem Kopf und der grinst und schüttelt sich einmal und dann ist alles wieder okay. Das ist so hübsch, auch weil es so schön animiert ist.
Ist ganz offenbar unverwundbar, der Max.
Offensichtlich.
Dem kann nichts passieren. Wir kommen später nochmal dazu, warum nicht alle Rätsel in dem Spiel super sind. Und das liegt auch daran, dass Logik oft dem Witz geopfert wird. Mhm. Ich will nur noch die eine letzte Humorebene ansprechen, die das Spiel verwendet, und das ist so eine Art Meta-Humor, weil die Helden durchbrechen oft die vierte Wand, sprechen den Spieler an und erlauben sich Bemerkungen über das Spielen an sich oder sie wissen auch, dass sie hier in einer Geschichte sind. Es gibt so eine Szene auf diesem riesigen Wollknäuel, wo sie an eine bestimmte Stelle nicht hinkommen und das Spiel aber will, dass man Anstrengungen unternimmt, um an eine bestimmte Stelle zu kommen. Und dann sagt Sam so, ist ja der Anfang eines Seils. Braucht man schon oft in Adventure Games, ne? So zum Spieler, so verschwörerisch. Und dann weißt du schon, was deine Aufgabe ist.
Also das Ganze ist ja auch eine Buddy-Komödie, weil die beiden auch diese freundschaftliche Kabelei zwischeneinander haben, die du häufig auch in so Hollywood-Buddy-Movies hast. Und da liegt natürlich viel Spaß auch im Austausch zwischen den beiden. Und es gibt immer mal wieder so kleine, sinnlose Szenen, die nur für einen Gag da sind, nach einer Rätsellösung, also zum Beispiel muss man an einer Stelle ein Fernglas reparieren, da ist kein Strom drauf und dann nimmt Sam zwei Stromkabel, funkensprühend, schließt die an dieses Fernglas an, das wird elektrifiziert und er kriegt dann auch noch was ab, also dann glühen so Funken in seinem Fell und dann sagt er ganz stolz:
Jetzt kann ich Richtung und Geschwindigkeit des Restaurants mit diesem Fernglas steuern.
Daraufhin antwortet Max trocken:
Das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben gehört habe.
Und da gibt's diese kleine Animation, wo Sam seine Hand ausstreckt und diese elektrische Energie, die noch in ihm drin ist, auf Max entlädt, den dann die Haare zu Berge stehen. Und das ist schön, ja. Das ist einfach eine wortlose Reaktion da drauf. Und wieder verstehst du, wie diese beiden ticken. Ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, das sich auch selbst die ganze Zeit kappelt. Das schlägt sich eben auch auf dieser Slapstick-Ebene nieder, denn das würde ich nochmal bekräftigen wollen, was du sagst. Das Spiel atmet Slapstick. Und das in einer Ära, wo Grafik in Spielen ja noch teuer ist. Also 2D-Grafik zumal. Nicht nur teuer im Hinblick auf, sie muss angefertigt werden, sondern auch teuer im Hinblick auf Speicherplatz. Denn Sam & Max ist ursprünglich noch ein Diskettenspiel. Das erscheint zwar dann auch als CD-ROM-Spiel, aber da ist dann nur die Sprachausgabe noch mit drin. Das muss also auf Disketten passen. Und dafür sind hier sehr fast verschwenderisch viele Animationen drin, die ja alle Platz wegnehmen. Eine meiner Lieblingsszenen, weil da auch so viele Dinge zusammenkommen, unter anderem auch Mimik, also auch nicht viele Spiele dieser Ära machen was mit der Mimik von Leuten, ist auch auf diesem Drehrestaurant nochmal. Das beginnt damit, dass da ein gigantischer Plastikfisch angeliefert wird oben. Da ist ein Restaurant drin und auf einem Balkon steht der Koch und der bekommt Fische geliefert. Und hier ist jetzt ein riesiger Plastikfisch dabei, in dem Sam und Max drin sitzen. Und dann guckt dieser Koch auf diesen Fisch, dann guckt er auf das Messer, das in der Hand hält, dann guckt er wieder auf den Fisch. Und dann dreht er sich wortlos um und verschwindet in der Küche. Da fällt kein Wort, aber das allein ist schon toll. Sam und Max klettern da raus aus dem Fisch, machen ein paar Sachen und dann beruhigt Sam gerade Max: Siehst du, es ist nichts Schlimmes passiert. Und in diesem Moment geht die Tür auf und der Koch steht wieder da mit einem gigantischen Messer in der Hand und schreit: Was macht ihr hier? Das Messer funkelt. Und dann schreien sie und fliehen und fallen von diesem Wollknäueln herunter in Purzelbäumen und landen unten in einem Haufen Fischgräten. Das ist schön animiert, dann klopfen sie sich da unten ab. Die sind mit diesem Fisch eingeflogen worden in dieser Szene und dann sagt Max: Wie kommen wir jetzt zu unserem Auto? Und dann hörst du ein kurzes Hubschraubergeräusch und dann fällt vom Himmel ihr Auto. Das ist das Ende, also die Pointe von dieser ganzen Szene. Und das geht da Schlag auf Schlag. Mimik, Slapstick, Sprachhumor. Es ist großartig, wie das sich hier alles verbindet.
Also es setzt da viel ein. Wir haben das schon öfter angesprochen. Animationen ist was bei Spielen, daran wird gespart. Animationen werden wiederverwertet, werden gespiegelt, damit man sie nicht zweimal machen muss in unterschiedliche Richtungen. Animationen sind das Teuerste, was man in so einem 2D-Spiel machen kann. Hintergründe sind vergleichsweise schnell gezeichnet und gescannt. Figuren sind gezeichnet und gescannt. Aber jemanden dahinzusetzen, der die Pixel für Pixel animiert, das kostet halt viel Zeit und damit auch natürlich Geld. Und das Spiel hier setzt da drauf. Das ist ein zentraler Aspekt dieses Spiels. Das ist ein Spiel, das will durch Animationen glänzen und hat deswegen auch so viele. Ich finde, in manchen Sierra-Adventures fällt es einem schon auf, wenn für eine einzelne Todesart eine eigene Animation ist. Dann sitzt man da schon und denkt so, wow, das war ihnen aber wichtig, dass sie für diese eine Todesart eine Animation gemacht haben. Und das ist ja auch toll. Hier ist es aber wirklich, also Da hat ja fast jede Szene irgendeine neue Art von Animation, die du sonst im Spiel an keiner Stelle siehst. Also auch mit den ganzen Zwischensequenzen und den ganzen Minispielen und all sowas.
Ja, wie gesagt, das ist ja das gleiche Jahr wie Day of the Tentacle. Und bei Day of the Tentacle haben wir das auch schon zu Recht gelobt. Das ist auch so ein zeigefreudiges Spiel, das diese schönen Cartoon- und Slapstick-Animationen drin hat. Kommt vermutlich nicht von ungefähr. LucasArts hat ja zu diesem Zeitpunkt auch ein ganzes Grafikteam, eine eigene Abteilung mit Experten für Hintergründe und Experten für Animationen, auch Expertinnen. Und die können das halt auch ganz wunderbar. Das ist ja auch die Ära, wo wir jetzt in 256 Farben VGA-Grafik sind, wo auch die ersten gescannten Grafiken dann schon reinkommen. Aber im direkten Vergleich hat Sam & Max trotzdem die Nase vorn vor Day of the Tentacle in der schieren Menge an Slapstick-Animationen und auch der Bedeutung, die die für das Spiel haben. Aber das hat ja sogar noch ein bisschen mehr als Slapstick-Animationen. Das hat etwas, was mich damals aus den Socken gehauen hat, weil ich sowas noch nicht in Spielen gesehen hatte. Das hat nämlich auch integrierte Render-Animationen. Also vor allen Dingen nochmal bei dem größten Wollknäuel der Welt.
Der Hubschrauber.
Die Gondelbahn oder der Hubschrauber, genau, der die Fische abholt bei der Welt der Fische. Die sind aus zwei Gründen toll, diese Animationen. Nämlich zum einen, weil die flüssig sind. Also die bestehen nicht nur aus ein paar Animationsstufen, sondern diese Gondelbahn, die da immer von unten hochfährt zu diesem Drehrestaurant auf das Wollknäuel und dann auch wieder runter. Die macht das ganz flüssig, in einer wunderbar schön anzusehenden Bewegung. Aber was fast noch schöner ist, insbesondere diese gerenderten Szenen, aber auch andere Animationen im Spiel, haben eine tolle Kinetik. Also man merkt da Kräfte, man merkt den Schwung, wenn dieser Hubschrauber zum Beispiel, der fliegt so eine Kurve in die Tiefe des Raumes und unter ihm baumelt das Netz mit den Fischen drin. Und du merkst richtig, wie das Schwung hat, wie das Gewicht hat, wenn es da auch mit dann schwingt unter diesem Hubschrauber. Und diese Gondelbahn schwankt so leicht, wenn sie beschleunigt. Und das ist eine Bewegung, der schaue ich einfach gerne zu. Ich kann dieser Gondelbahn beim 15. Mal beim Hoch- und Runterfahren zuschauen und werde immer noch nicht satt, weil das so schön animiert ist. Aber wie gesagt, das gibt's auch in anderen Szenen, in diesem Bumpersville zum Beispiel, in dieser Villa von dem Country-Sänger, da werden Sam und Max, wenn sie erwischt werden von dem Leibwächter von Conroy Bumpers, dem Lee Harvey, dann schmeißt er sie raus. Und dann siehst du das Haus von außen, da geht die Tür auf und dann erscheint da der Lee Harvey und mit einem großen Schwung schmeißt er Sam und Max in hohem Bogen in die Luft, sodass sie aus dem Bild rausfliegen. Das ist auch wieder so eine Animation, wo du die Kraft fühlst, die da dahinter steckt. Das ist nicht so leicht, finde ich, sowas so zu animieren, so hinzukriegen, dass du eine Animation fühlst. Und Sam und Max hat solche Animationen.
Es hat halt viele Möglichkeiten, diese Animationen zu unterstützen, weil es diesen Cartoon-Look hat. Da kann man dann halt auch so Explosionen einfügen und schlimme Verrenkungen einfügen. Wenn halt eine Figur irgendwo draufprallt, ne, und verbiegt sich dabei so richtig in der Animation, dann wirkt das natürlich kinetischer, als wenn man eine realistische Figur behalten muss. Diesen Weg, dieses Cartoonigen, das geht es ja weiter als alle anderen LucasArts Adventures bisher. Also mit der Ausnahme von dem quasi gleichzeitig erschienen Day of the Tentacle. Deswegen wirkt das auch so stark. Und ich finde, diese Render-Animationen, die da eingefügt sind, das ist auf so eine geschmackvolle Art eingefügt, dass es halt nicht stört. Das ist ja so eine frühe Experimentierphase am Übergang von 2D zu 3D. Und wir wissen ja, wie die frühen 3D-Spiele aussahen zu der Zeit, also nämlich schlimm. Und hier ist das in diesem 2D-Pixel-Hintergrund so eingefügt an ganz wenigen geschmackvollen Stellen. Und zwar, da werden Sachen dargestellt, die man mit 2D-Pixel-Animationen nicht gut darstellen kann. Deswegen hat das da an der Stelle auch Wert und deswegen ist es an der Stelle auch beeindruckend. Der Helikopter, der fliegt halt so eine Kurve, wie du es beschrieben hast, und die kann man mit einer Pixel-Animation nicht machen. Das sieht krumm und schief aus.
Ja, das schwierig machen.
Kann sich so in diese Kurve legen, weil das halt ein 3D-Objekt ist. Und das nutzen sie halt da voll aus. Und der fliegt natürlich auch in die Tiefe des Raums und kann dabei stufenlos kleiner werden, ohne dass er durch so Pixelstufen gehen muss, wie man das halt bei handanimierten Sachen hat.
Und die Render-Grafik damals ist ja noch sehr glatt und metallisch und sie benutzen das clever auch nur für Gegenstände, die da drunter fallen. Also wie diese metallische Gondel oder ein UFO zum Beispiel ist auch noch animiert. Da passt es natürlich wunderbar, weil das Glänzende von so einer metallischen UFO-Oberfläche kann man in Render-Grafik sehr schick darstellen. Und auch wenn das stilistisch augenfällig eine andere Art von Grafik ist als die Cartoon-Optik, passt es trotzdem wunderbar ins Spiel. Also es ist sehr geschmackvoll gemacht.
Ich habe das damals nicht bemerkt, glaube ich, dass das eine andere Art von Grafik ist. Also ich hatte vielleicht auch nicht die Worte, um es zu beschreiben. Ich finde, jetzt fällt es halt auf mit unserem Blick auf solche Sachen, aber ich glaube, damals ist mir das nicht aufgefallen, dass das ein Fremdobjekt ist.
Also ich weiß nicht, ob ich das hätte damals benennen können, aber ich weiß noch, wie überwältigt ich war von dieser Grafik, wie wunderschön ich das fand. Und ich finde es noch heute toll. Es gefällt mir noch heute gut. Das Wort, das du gesagt hast, ist das richtige geschmackvoll. Also wir werden später noch darüber sprechen, dass das vierköpfige Team, das federführend bei dem Spiel war, dass zwei Menschen davon aus dem grafischen Bereich kommen. Ich glaube, das merkt man schon. Das schlägt sich hier nieder, auch in Kleinigkeiten. Ich finde das zum Beispiel immer wieder schön. Es gibt einen Schauplatz, das Gator Golf. Das ist eine Mischung aus Minigolfanlage und Alligatorpark. Und da kann Sam dann auch Minigolf spielen, muss an einer Stelle auch Minigolf spielen, indem er Bälle schlägt auf eine überflutete Minigolfanlage. Und bevor er aber anfängt zu spielen, nimmt er seine Krawatte und legt sie sich über die Schulter. Das ist eine völlig überflüssige Animation. Aber es ist toll. Es ist toll, dass das drin ist.
Also die Grafik ist natürlich VGA, aber davon abgesehen ist sie, finde ich, nicht gealtert, weil sie durch diesen Comic-Stil starke Abstraktionen macht. Das hatten die LucasArts Adventures vorher nicht. Und das kommt hier mit Sam und Max und gleichzeitig mit Day of the Tentacle kommt so eine starke Abstraktion in die Szenen, eine übertriebene Geometrie. Das macht die Grafik zeitloser, weil so ein Comic-Look ist halt ein absichtsvoller Look, der auch 10 Jahre später dann halt mit höherer Auflösung, aber auch nicht anders gemacht wird. Und das Abbilden der Realität in einem realistischen Pixel-Look, das ist halt logischerweise was, was veraltet wirkt, wenn du halt mehr Pixel hast. Oder wenn du halt dann realistischere Grafiken hast oder eine höhere Auflösung, dann wirkt der 320x200 Look halt veraltet und der 640x480 Look wirkt moderner und höher aufgelöst. Aber diese starke Abstraktion im Cartoon-Look, die kann bestehen, weil das ja eh schon eine Abstraktion ist. Ich finde, man sieht das in dem Spiel hier im Vergleich zu Monkey Island oder im Vergleich zu Indie und auch im Vergleich zu Day of the Tentacle sehr deutlich an den Wolken im Hintergrund. Bei Monkey Island oder bei Indie sind Wolken Wolken. Die sollen aussehen wie Wolken, nur halt gepixelt. Und sowohl bei Day of the Tentacle als auch bei Sam & Max sind Wolken abstrakte Gebilde am Himmel. Das ist nur so die Idee von Wolken, was man da sieht. Das ist nicht der Versuch, eine realistische Wolke abzubilden. Und durch solche Abstraktionen, und das macht auch ungewöhnliche Perspektiven auf die Charaktere und so, wirkt das frisch auch heute noch, finde ich.
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Genau, der Himmel, das ist ein blauer Himmel mit weißen Streifen drauf. Das ist alles.
Day of the Tentacle macht das noch krasser in den geometrischen Formen, weil hier sind die Bäume noch so ein bisschen halbrealistisch und in Day of the Tentacle sind ja Bäume nur noch Abstraktionen von Bäumen, nur noch so Kegel. Aber hier geht es schon ein ganzes Stück in diese Richtung und wir sehen das ja dann bei späteren LucasArts-Spielen, insbesondere bei dem Curse of Monkey Island. Da geht es ja dann auch mit der Monkey Island-Serie, die vorher eher einen realistischeren Comic-Look hatte, dann auch in diese Richtung.
Wenn wir wieder bei Day of the Tentacle sind, dann können wir da noch einen anderen wichtigen Vergleich machen. Denn Day of the Tentacle ist das zuvor erschienene LucasArts Adventure. Das ist Mitte 1993 rausgekommen und Sam & Max folgt dann ein paar Monate später im November. Und da gibt es noch eine andere Wasserscheide zwischen diesen beiden Spielen. Day of the Tentacle ist nämlich das letzte LucasArts Adventure, das noch die klassische Verbensteuerung hat, aus der man sich dann mit Verben unten und Hotspots im Bild Sätze zusammenklickt oder Befehle zusammenklickt. Klickt. Und umgekehrt ist Sam und Max dann also logischerweise das erste LucasArts Adventure, das das nicht mehr hat und das stattdessen eine Icon-Steuerung benutzt. Die kennt man vom Konkurrenten Sierra. LucasArts hat ja in den 80ern mit Maniac Mansion dieses Verben-Interface populär gemacht, was für die LucasArts Adventures dann ein großer Sprung war, weil die Sierra Adventures dieser Zeit waren noch Parser gesteuert, also mit Eintippen. Und dann hat im Jahr 1990 Sierra für sich die Lösung gefunden, mit King's Quest V eine Icon-Steuerung zu machen. Da gibt's also oben im Bild eine einblendbare Icon-Leiste und da kann man dann Icons anklicken für gehen, nehmen, benutzen und so weiter. Und jetzt, 3 Jahre später, übernimmt LucasArts im Endeffekt dieses System. Es gibt also ein paar Befehle in Sam & Max, das sind gehen, anschauen, nehmen, benutzen, sprechen und dann eben auch noch Sachen aus dem Inventar verwenden. Und die klickt man mit der rechten Maustaste durch. Also wenn ich zum Beispiel den Gehen-Befehl aktiviert habe und drücke die rechte Maustaste, dann wechselt der Cursor auf Angucken. Wenn ich jetzt ins Bild klicke, dann schaue ich was an. Wenn ich nochmal klicke, dann wechselt der Cursor auf Nehmen. Jetzt kann ich Dinge aus dem Bild nehmen. Und wenn ich 6-mal geklickt habe, dann bin ich wieder bei Gehen. Es gibt auch ein Inventar, das ist ein Karton. In diesem Karton kann ich also die ganzen Gegenstände benutzen, auch miteinander benutzen. die Sam und Max eingesammelt haben. Aber in diesem Inventar ist auch die Icon-Leiste. Also dort könnte ich auch einzelne Icons anwählen, außer das Gen-Icon, das aus irgendeinem Grund da nicht mit drin ist. Aber eigentlich ist die ganze Steuerung darauf ausgelegt, dass ich das halt mit rechter Maustaste durchklicke. Und jetzt würde mich interessieren, Gunnar, wie kamst du zurecht mit dieser Steuerung? Wie hat das für dich funktioniert?
Ich finde, es funktioniert nicht besonders gut.
Gut, dass du sagst, da bin ich voll deiner Meinung.
Man verklickt sich da leicht. Es ist so ein bisschen so ein inkonsequenter Zwischenweg. Ich finde die frühere LucasArts Verbensteuerung und auch die Sierra Icon-Steuerung ist eigentlich das Gleiche. Du hast einen festen Ort auf dem Bildschirm, wo du hinklickst und nimmst da dann die Sache, die du im Bild brauchst, um eine Interaktion durchzuführen. Das ist halt gut lernbar. Ja, du weißt immer, oben links ist dieses Icon oder so oder unten in der Mitte ist das Verb. Und dies hier ist ja wie so ein Brückentier auf dem Weg zum interaktiven Cursor. Also es gibt ja dann, als man anfängt, auf die Cursor zu setzen, gibt es ja dann auch wieder zwei Wege. Das eine ist dann halt, das alles auf den Cursor zu legen und dann so eine Art Menü am Cursor zu haben. Ja, so ein aufklappendes. Und dann gibt es die andere Variante, was ja Cruise for a Corpse schon 1991 gemacht hat, ist der kontextsensitive Cursor, wo du irgendwo drüber fährst und das dann die Form wechselt. Und das ist ja dann eine Sache, die später noch groß zum Einsatz kommt in sehr vielen Adventures. Und hier ist es so ein bisschen so die schlechtere Form davon. Es ist schon fast der kontextsensitive Cursor, aber du musst es halt noch selber klicken. Er reagiert nicht automatisch auf die Umgebung. Was hier der nächste logische Schritt wäre, ja, weil du kannst ja nicht alles auf alles anwenden. Wenn du halt den Cursor über die Straße ziehst, dann kannst du da halt auch wirklich nur gehen, du kannst die Straße nicht nehmen oder so. Wenn du dann über der Straße, wo das Gehen-Icon aktiv wäre, wenn du da dann das Nehmen-Icon drauf machst, dann bleibt die Faust geschlossen. Es gibt dann eine offene und eine geschlossene Faust fürs Nehmen und dann siehst du da bloß, dass das nicht geht. Und das hätte man genauso gut mit einem kontextsensitiven Cursor machen können. Aber das ist ja vielleicht ein bisschen viel Innovation, sind ja jetzt hier schon von der Verbensteuerung weggegangen.
Ja, es kommt ja dann, die nächsten LucasArts Adventures sind dann The Dig und Vollgas, beide 1995. Und das eine, also Vollgas hat das, was du gesagt hast, die Verben am Cursor. Und The Dig hat ja so eine Art kontextsensitive Steuerung. Also das ist schon eine experimentelle Phase, was die Steuerung angeht bei LucasArts in dieser Zeit. Aber es funktioniert nicht sonderlich gut bei Sam & Max. Es ist zu viel Geklicke. Es führt letztendlich dazu, dass es eigentlich de facto wieder eine Tastatursteuerung ist. Weil wenn man nicht graue Haare bekommen möchte, dann muss man die Tastenkürzel lernen, also vor allem wieder zum Gehen zurückzuschalten, damit ich meinen Sam wieder bewegen kann. Das ist das G in der deutschen Version und das, ich hatte immer die Hand an dieser Taste die ganze Zeit, weil sonst wirst du ja blöd mit dem ganzen Rumgeklicke. Aber das ist nicht das einzige Problem der Steuerung, obwohl das schon nervig genug wäre. Es ist auch noch eine ungenaue Steuerung, weil zum einen, das ist auch so ein inhärentes Problem von diesen Icons, wo ist denn bei einem Greifen-Icon eigentlich der aktive Punkt? Ist das das ganze Icon oder ist das ein bestimmter Pixel? Das ist hier nicht markiert, das ist manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen. Und auch die Hitboxen von den Hotspots sind seltsam. Also wo kann ich einen Gegenstand dann greifen? Das sind die Hitboxen manchmal viel größer als der eigentliche Gegenstand. Das fühlt sich schwammig an, es fühlt sich ungenau an. Und es kommt noch dazu, dass Max, der ja nicht steuerbar ist, sondern der selbst durch die Szenen läuft, der folgt Sam zwar immer so ein bisschen, aber dann fängt er an, selber rumzulaufen und stellt sich halt zum Beispiel auch vor Gegenstände oder vor Hotspots und ist aber selber auch ein Hotspot. Das heißt, wenn der zum Beispiel vor einem Gegenstand steht, den ich angucken möchte und ich gehe mit dem Auge-Icon drauf, dann geht Sam hin und schaut sich Max an. Ich will aber Max nicht angucken und ich kriege ihn da aber auch nicht ohne weiteres weg. Das heißt, ich muss zur Seite laufen, dass Max mir hinterher dackelt und dann wieder zurücklaufen, um diesen Gegenstand anzugucken. Und das ist schon sehr nervig.
Es ist halt ein VGA-Spiel und es arbeitet mit so einem Adventure-Cursor, der relativ groß ist, damit man das ja auch erkennen kann. Und damit sind relativ viele Pixel verbraucht. Das ist kein Skalpell, mit dem man da arbeitet. Es ist ja nicht umsonst so, dass der Cursor auf dem Windows-Desktop eine Spitze hat, ja, eine Pfeilspitze ist, damit man genau weiß, an welcher Stelle der richtige Ort ist. Und hier muss man immer so grob drüber fahren. Das funktioniert nicht sehr gut, wenn man von diesem ewigen Rechtsgeklicke mal absehen will.
Also ich meine, sie wussten das ja offensichtlich, weil der Cursor verändert sich, wenn er aktiv wird. Also wenn du zum Beispiel mit jemandem sprechen kannst tatsächlich, dann geht dieses Sprech-Icon, das ist ein Mund, da geht dann auf. Also dann weißt du schon, aha, hier kann ich aktiv sein. Aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Es ist halt trotzdem ein Rumgesuche, bis der dann halt aufgeht, dieser Mund, statt dass ich genau weiß, diesen Pixel muss ich auf diesen Pixel setzen.
ist auch nicht so wahnsinnig schlimm, weil es hat nicht tausende Interaktionsmöglichkeiten und man muss nicht so viel die Bildschirme absuchen, wie das in anderen Spielen zu der Zeit noch so ist. Die Hotspots sind meistens einigermaßen klar, was hier die Hotspots sein könnten und dann muss man halt vielleicht zweimal klicken oder so, um ihn zu erwischen. Ist halt so eine Zwischenform. Man merkt es, sie haben das vorher anders gemacht, dann haben sie halt hier eine Innovation angestrebt und dann haben sie die halt in späteren Spielen optimiert. So ist es halt. Und dies ist jetzt halt das Spiel, was dazwischen sitzt. Ja, Mai, ist halt das Brückentier.
Genau. Aber viel entscheidender ist ja, was macht denn das Spiel jetzt mit dieser Steuerung? Also was für Rätsel präsentiert es uns? Es ist ja immer noch ein Adventure-Spiel und wir müssen hier logischerweise auch Rätsel lösen, um weiterzukommen. Und auch hier, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich finde, dass das auch eine Kategorie ist, in der Sam und Max nicht sonderlich stark ist. Aber ich fange jetzt mal wohlgestimmt an und beschreibe mal eine Rätselkette, die mir sehr gut gefallen hat, die für mich sogar die schönste Rätselkette im Spiel ist und auch exemplarisch für das steht, was das Spiel einem für typische Aufgaben gibt. In diesem Fall ist das die Greifhand, die man bauen muss. Der letztendliche Zweck ist, an einer Stelle treffen wir auf einen Charakter, einen von diesen Maulwurf-Charakteren, der seinen Ring vermisst und wir sollen den finden, diesen Ring, und kriegen den Hinweis, dass der in dem größten Wollknäuel der Welt drinsteckt. Irgendwo tief drin in diesem riesigen Wollknäuel soll ein Ring verloren gegangen sein. Auweia, wie sollen wir da denn reinkommen, wie sollen wir den denn finden? Und die Lösung dafür ist, dass sich Sam eine Greifhand bauen muss. Er findet nämlich bei dem Gator Golf eine weggeschmissene Golfzange. Das ist in diesem Gator Golf auch ein sehr notwendiges Utensil, denn wie soll man denn verschossene Golfbälle aus einem See mit Alligatoren wieder rausbekommen? Sicher nicht mit der bloßen Hand, sondern mit so einer Zange. Die ist allerdings kaputt gegangen. Deswegen sehen wir auch den Betreiber von Gator Golf mit bandagierten Händen, weil er muss die jetzt von Hand da rausholen und wird dann ständig gebissen. Naja, Klammer zu. Also auf jeden Fall diese kaputte Zange können wir uns nehmen. Das wäre schon mal ein ganz gutes Ding, um in einen Wollknäuel reinzugreifen. Aber das reicht noch nicht, denn um an diesen Ring ranzukommen, muss man dann mit dieser Zange noch Sachen verbinden. Nehmen wir einmal Jesse James' abgetrennte Hand. Die findet man in dem Kuriositätenkabinett auf der Kirmes in einem Glas. Die ist da in Formaldehyd eingelegt. Dieses Glas ist aber so fest zugeschraubt, dass wir es nicht aufbekommen. Aber in diesen Snacky-Restaurants, die man ja auch besuchen kann, prahlen die jeweiligen Verkäufer damit, dass sie darauf trainiert sind, jedes Glas aufzubekommen. Also geben wir ihnen einfach dieses Glas, die schrauben es auf und wir können die Hand rausholen und Sam macht sie dann an die Golfzange ran. Das reicht aber immer noch nicht. Er muss auch noch einen Magneten damit verbinden und den bekommen wir, indem wir mit diesem Kegel der Tragödien fahren auf der Kirmes. Denn danach stellt sich raus, dass alles, was wir im Inventar dabei hatten, auf einmal verschwunden ist, während der Fahrt raus. Ausgefallen. Aber wir kriegen zum Glück einen Zettel für das Fundsachenzelt und dort findet sich dann alles wieder, da können wir alles wieder einsammeln und kriegen sogar eine Sache mehr, die wir gar nicht verloren hatten, nämlich einen Magneten, einen fischförmigen Magneten. Ja, und wenn also Sam jetzt das alles zusammenbaut, die Golfzange mit der Hand und in die Hand den Magneten, dann kann er damit aus dem größten Wollknäuel der Welt den Ring rausholen. Und das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig bizarr, dass man aus diesen Dingen etwas zusammenbauen sollte und dass ausgerechnet so eine Greifzange dazu geeignet sein sollte, aus diesem Wollknäuel etwas rauszuholen. Aber innerhalb der Spielwelt von Sam und Max ist das einigermaßen logisch, das zu tun. Es ist ein schönes Kombinationsrätsel, das erfordert einige Teilschritte und zum Schluss bekommen wir diesen Ring, der uns im Spiel weiterbringt.
Ja, das ist schon eine der schöneren Ketten. Also es ist ein sehr inventarbasiertes Spiel. Du hast dieses relativ große Inventar. Es bricht ja auch mit der LucasArts-Tradition, das Inventar auf dem Bildschirm zu haben. Also auf dem normalen Bildschirm unten eingeblendet, sondern es hat einen eigenen Inventarbildschirm. Was heißt, dass du das Inventar nicht die ganze Zeit im Blick hast und deswegen manchmal vergisst, dass du Sachen dabei hast. Aber es heißt auch, dass das Inventar aufgeräumter ist, dass du innerhalb des Inventars nicht scrollen musst und dass du ein großes Inventar haben kannst. Und das nutzt es weitlich mit natürlich, das ist ja in dem Szenario angelegt, lauter bizarre Sachen, die halt mit Adventure-Logik auch nur ungenügend umschrieben sind. Das will ja auch sogar noch bizarre sein. Und Adventures sind ja eh schon bizarre von Haus aus. Auch die realistischen Adventures haben ja bizarre Lösungen. Und auch das dreht Sam und Max nochmal eine Schraube höher bis ins Unlogische. Ich habe extra nochmal ein bisschen geschaut in Internetforen und auf Reddit und so, wie jüngere Leute auf Sam und Max reagieren. Und dann sind da lauter so Postings von, kann man das überhaupt ohne Walkthrough schaffen? Was hatten die Leute in den 90ern für Gehirne? Waren die anders? Das wird jetzt, glaube ich, schon von jemandem, der es jetzt nochmal spielt, als schwer empfunden, weil es viel Ausprobieren verlangt. Was natürlich 1993 noch einigermaßen normal war, dass man einfach alles auf alles klickt. Das ist, glaube ich, bei heutigen Adventures nicht mehr so oder bei späteren Adventures und das ist hier noch voll in der Zeit.
Ja, es hat immer mal wieder so nette Einfälle. Ich hatte vorhin schon erzählt, dass man dieses Fernglas elektrifizieren muss und dann kann man dieses Drehrestaurant auf dem größten Wollknäuel der Welt steuern. Das Rätsel, das dahinter steckt, ist, dass man durch dieses Fernglas gucken kann und sieht dann die Umgebung und kann das nach links und rechts drehen, die Ansicht, um bestimmte Orte zu finden in der Welt. Da hat man nämlich vorher einen Hinweis bekommen, dass sich ein Ort, den man sucht, zwischen zwei anderen Sachen befindet. Die sind auch zufällig in jedem Walkthrough. Also wenn du das Spiel mehrmals spielst, wirst du da unterschiedliche Orte gesagt bekommen. Und dann guckt man halt durch das Fernglas und findet das. Aber auch hier wieder, du steuerst dieses Fernglas nach links und rechts, diese Ansicht, indem du die linke oder die rechte Maustaste drückst. Und das ist so unintuitiv, dass ich es nicht gecheckt habe. Also ich habe gedacht, mir fehlt etwas bei diesem Rätsel und bin da wieder rausgegangen und habe dann gesehen, dass sie es aber ins Handbuch geschrieben haben. Im Handbuch steht, wie man ein Fernglas steuert. Die mussten es da reinschreiben, Gunnar, weil es vermutlich beim Playtesten auch keiner gecheckt hat. Und ihnen ist keine bessere Lösung eingefallen. Das ist ein Armutszeugnis. Und dabei ist das aber wenigstens nochmal eine originelle Aufgabe, dass du hier nach etwas suchen musst, was nicht dein Inventar benutzt.
Ja, das ist sogar eine sehr tolle Szene mit diesem Fernglas. Das Handbuch nennt das Feldstecher. In meinem Kopf ist ein Feldstecher so ein ganz kleines, was man so auf die Jagd mitnimmt, aber egal. Jedenfalls, da hast du recht, das ist schwierig zu steuern. Aber es ist ein cooles Rätsel, weil man da so durchguckt und nochmal eine andere Perspektive hat. Und man darf ja nicht vergessen, ich meine, selbst in der großen Zeit der Grafik-Adventures, der 2D-Adventures, das sind ja relativ statische Spiele. Also die haben halt immer diese statischen Screens, in denen diese Figuren rumlaufen. Und jeder Perspektivwechsel in einem Grafik-Adventure ist echt was sich luxuriös anfühlendes und Besonderes. Und deswegen habe ich mich also damals immer richtig gefreut über solche Szenen. Und das sieht auch gut aus, weil es auch so eine coole realistische Szene ist, dass man da nach was suchen kann durch das Fernglas.
Ja, also mein Hauptproblem mit den Rätseln ist noch nicht mal, dass die relativ skurril sind, die Lösungen. Das passt, wie gesagt, in das Szenario, sondern mein Hauptproblem damit ist, dass sie eigentlich ziemlich unoriginell sind. Also das Spiel besteht, grob gesagt, aus drei Teilen oder drei Akten, die jeweils durch ein Haupträtsel definiert sind. Und dieses Haupträtsel ist immer eine Fetch-Quest. Du musst als erstes Yeti-Haarbüschel finden und ein Pulver für den Froschfelsen. Dann müssen sich Sam und Max ein Yeti-Kostüm zusammenbasteln aus mehreren Einzelteilen, um zu einer Yeti-Party zu kommen. Und auf dieser Yeti-Party gibt es dann nochmal vier Totempfähle. Da müssen vier passende Gegenstände gefunden werden. Das sind die drei großen Aufgaben. Die fließen so ein bisschen ineinander, aber nichtsdestotrotz, das sind die Hauptaufgaben und das ist völlig unoriginell. Das überschneidet sich ein bisschen mit der Handlung, der Geschichte, die das Spiel erzählt. Auch da, es gibt keine übergreifende Dramaturgie, es gibt keine richtig greifbare Hauptaufgabe. Wir sollen Bruno finden und zurückbringen. Bruno begegnen wir ungefähr zur Spielhälfte, da befreien wir ihn dann mal. Wir begegnen ihn immer mal wieder und haben auch die Gelegenheit, ihn zurückzubringen. Und Max will das auch. Der sagt, so, jetzt packen wir hier das Vieh ein und bringen es zurück in den Kirmes und stecken ihn wieder in seinen Eisblock. Sam wiegelt dann immer ab, weil es da noch eine diffuse Geschichte im Hintergrund gibt. Die Yetis sind bedroht von irgendetwas und offensichtlich möchte Sam dem noch nachforschen, was genau jetzt da seine Motivation ist, wird nie richtig klar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Gunnar, aber ich finde diese ganze Yeti-Geschichte auch echt uninteressant. Mich interessieren Yetis oder Bigfoots schon von Haus aus wenig. Vielleicht ist das auch eine europäische Perspektive darauf, aber das wird mir im Spiel auch nicht interessanter oder schmackhafter gemacht. Also ich fand die ganze Haupthandlung dahin plätschernd und, um ehrlich zu sein, ziemlich langweilig.
Ich finde, Bigfoot-Figuren kommen nicht selten in amerikanischen Comics vor. Das ist völlig bizarr aus europäischer Sicht. Das ist gar kein Fabelwesen, mit dem wir irgendwie zu tun haben. Die Eigenschaften von Bigfoots erschließen sich nicht so. Also die Amerikaner schreiben den Bigfoots ja so Sachen zu, wie wir Vampiren Eigenschaften zuschreiben. Und die sind Amerikanern völlig klar. Die haben oft so was Hinterwäldlerisches. Manchmal werden sie in so Hippie-Kulturen übertragen und dann sind sie alle so hippiehaft drauf. Das gibt mir gar nichts. Ja? Also das ist einfach kulturell so ein bisschen off. Also diese ganze Ebene geht, glaube ich, stärker an Europäern vorbei als die restlichen parodistischen Sachen. Und ansonsten ist eine der ganz großen Stärken diese Roadtrip-Struktur, und das ist aber auch gleichzeitig eine der Schwächen. Das ganze Spiel wirkt durch die Vielzahl der Orte super episodisch. Klar, gehst du zurück an Ort und holst dann da wieder was, also es entsteht so ein Netz aus Bewegung, aber die Orte werden stark behandelt wie so Setpieces, da kommst du dahin, da ist eine Bühne für dich aufgebaut, dann machst du da eine Reihe von Sachen und dann gehst du da wieder weg. Kommst hinterher nochmal zurück, weil noch was fehlt oder du noch was kriegst oder so, aber dadurch ist das ganze Spiel so, was ist der nächste Ort? Ja. Wo fahre ich jetzt hin? Welcher bizarre Ort wird mir jetzt vorgestellt? Was erlebe ich da? Und das ist die Herausforderung. Wohingegen bei Day of the Tentacle, ja, das alles viel weniger Schauplätze, viel integrierter und die Interaktion mit den Schauplätzen viel stärker ist. Das geht halt so eine gegenläufige Struktur ein, weil in Day of the Tentacle ja gar nicht gereist wird, außer durch die Zeit.
Ja, das ist schon so, da legst du den Finger auf die Wunde, würde ich sagen, weil Sam & Max hat zwar viele skurrile Schauplätze, aber die fühlen sich dann ein bisschen beliebig an und vor allen Dingen auch oberflächlich an, weil du wenig in denen erkunden kannst. Also es gibt da diesen einen Ort in Texas zum Beispiel, das ist eine Farm, auf der Gemüse gezüchtet wird in Form von Berühmtheiten. Das ist wieder so ein typisches, eigentlich ganz schickes Roadside-Attraction-Element. Und was du an diesem ganzen Schauplatz machst, der hat vielleicht 4 oder 5 Hotspots insgesamt, gibt's ein paar Sprachgags, und dann schnappst du dir da einen Gegenstand, einen Kürbis in der Form von Conway Bumpers, und musst einen Dialog führen mit der Angestellten und bei der noch ein Gemüse in Auftrag geben. Das sind genau 2 Sachen, die du da machst, und dann ist dieser Schauplatz auch schon wieder erledigt. Und das fühlt sich so oberflächlich an. Das ist echt schade, weil man nicht tiefer in diese Örtlichkeiten eintaucht, sondern es ist so ein Hin und wieder weg.
Es sind halt Roadside Attractions. Christian.
Ja, vielleicht passt das zu denen. Ja, vielleicht ist da auch ein Meta-Kommentar drin. Aber dadurch, dass das so verstreut ist über diese Karte, hatte ich häufig im Spiel damals wie heute diesen Punkt, wo ich mir überlegt habe, ja, wo geht's denn jetzt weiter? Und interessanterweise war die Antwort darauf häufig gar nicht, mir fehlt ein Schauplatz, sondern ich habe nicht gecheckt, dass ein Schauplatz scrollbar ist. Also, dass ich an der Seite noch weitergehen kann. Und das ist echt ein Problem. Also schon der allererste Schauplatz ist ja das Büro von Sam & Max. Und du schaust dir das an und denkst dir, okay, das ist halt ein Bildschirm. Aber das stimmt nicht, das scrollt nach rechts noch weiter und es gibt keinerlei Indikator, dass das so ist. Dementsprechend habe ich es auch erst beim 4. oder 5. verzweifelten Besuchen gefunden, wo ich einfach nicht weiterkam, wo mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist oder ich zufällig entdeckt habe, ach scheiße, das scrollt noch nach rechts, wie soll ich denn darauf kommen?
Ich finde, das ist schon immer ein Beef, den ich mit LucasArts Adventure habe. Das ist mir in jedem LucasArts-Spiel passiert. In den Indies, in den Monkey Islands, in irgendwelchen Spielen, dass ich immer das Scrollen übersehen habe.
Ich will zuletzt noch erwähnen zu den Rätseln, dass Sam & Max meiner Einschätzung nach auch ein Ziegenrätsel hat. Wir erinnern uns, Ziegenrätsel, definiert durch Baphomets Fluch, heißt, es ist auf einmal und an einer Stelle etwas möglich, was in dieser Form nie an anderer Stelle im Spiel möglich war, vorher oder danach wieder möglich ist. Und da sind wir nochmal in diesem Tunnel der Liebe, wo man durch diese dunkle Bahn gefahren wird. Und da muss man ja, wie gesagt, den Sicherungskasten finden. Es ist aber dunkel in diesem Tunnel und deswegen muss Sam sich erstmal eine Taschenlampe organisieren, mit der er da Licht machen kann. Und wenn du die benutzt im Inventar, dann erscheint auch ein Lichtkegel um deinen Cursor rum. Also wenn du den Cursor über den Bildschirm bewegst, dann ist da auf einmal Licht. Und hier und nur an dieser Stelle bleibt dieser Lichtkegel auch bestehen, wenn du die Taschenlampe wieder abwählst als Inventargegenstand. Musst du auch machen in diesem Fall. Du musst ja dann Max als nächstes benutzen. Und normalerweise ist die Erwartung, okay, wenn ich den Gegenstand nicht mehr benutze, ist der auch nicht mehr aktiv. Aber hier bleibt der Lichtkegel dann aktiv. Das ist jetzt hier nicht so schlimm. Das merkst du dann halt mehr oder weniger automatisch. Aber es ist trotzdem ein Bruch mit der Spielmechanik, den man in einem LucasArts Adventure nicht erwartet.
Ja, das ist ja einfach ein Fehler, oder? Weil sie das nicht anders hingekriegt haben.
Genau, sie haben es nicht anders hingekriegt, würde ich auch sagen, ja.
Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Wie gesagt, ansonsten ist das halt ein bisschen arg viel Ausprobiererei bei den Rätseln, aber das geht schon alles. Der Punkt ist, es geht halt deswegen, weil es dich ja auch fürs Ausprobieren belohnt. Wie alle LucasArts-Spiele folgt es ja dieser Philosophie, dass du nicht sterben kannst und dass du nichts kaputt machen kannst. Also das heißt, du kannst halt auch wirklich alles ausprobieren. Das Spiel belohnt dich ja auch mit den vielen überraschenden Animationen und indem es hin und wieder mal auf Sachen reagiert, wo du gar nicht mit gerechnet hast, dass jetzt irgendwas passieren würde. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man hier ein bisschen was ausprobieren muss, finde ich.
weiß ich nicht. Also ja, natürlich hat das Spiel echt viele Animationen und es hat schöne Kommentare für die Sachen, die vorgesehen sind. Aber dadurch, dass es ein recht reichhaltiges Inventar hat und du halt, ja, wie immer, irgendwann anfängst, Inventargegenstände rumzuklicken auf Hotspots, da ist das Spiel dann ein klassisches Das-geht-nicht-Spiel.
Ja, das stimmt. Das kommt dann schon oft. Ja.
Also da ist es dann vorbei mit den Varianten oder den Kommentaren. Das ist schon der Satz, den du am häufigsten hörst im Spiel.
Ja, das stimmt schon. Ist ja nicht die allerstärkste Seite. Lass mal ganz kurz noch über die Dialoge reden.
Ja, gerne.
Weil es ist ja auch noch ein Bruch mit dem Dialogsystem der früheren LucasArts-Spiele. Die LucasArts-Spiele hatten ja, also ist ja berühmt bei Monkey Island, besonders Multiple-Choice-Sätze, die halt hingeschrieben waren und die man lesen konnte. Und das weicht jetzt einem symbolischen System, wo du in jedem Dialog Symbole hast für Aussage und Frage, wo du halt einfach irgendwas sagen kannst und auch nicht weißt, was da genau gesagt wird. Und wenn du dir dann Dialogoptionen erarbeitet hast, weil du mit anderen Leuten geredet hast oder weil du bestimmte Gegenstände hast, dann erscheinen die in so einem Dialogmenü als Icons. Keine Ahnung, wenn du nach Trixie suchst und du hast über Trixie schon was gehört, dann kannst du halt Leute nach Trixie fragen und hast dann halt ein kleines Trixie-Icon in dem Dialogmenü. Also es ist ein kleines Menü am unteren Bildschirmrand. Es ist halt auch der Versuch, das so ein bisschen zu entschlacken und wegzugehen vom Lesen. Sie wollen ja nicht, dass man groß liest in dem Spiel. Das ist ja auch in der CD-Version voll vertont und so. Und wollten das lieber schlanker halten. Ist jetzt auch kein ganz großer Fortschritt, ehrlich gesagt.
Nee, das ist kein großer Fortschritt. Die Dialoge in Sam & Max sind fast zu 100, sagen wir mal 98% humoristisch. Also es geht halt um den Gag. Das gelingt dem Spiel auch gut. Wir haben so viel gelobt, die grafische Darstellung, den Slapstick und so weiter, aber der Worthumor, kann man nicht genug betonen, ist genauso hervorragend, wenn nicht sogar noch besser. Also das ist auch nicht so häufig, dass sowas so gut zusammengeht, das Visuelle und das Erzählte. Und da zahlen die Dialoge dann natürlich auch drauf ein, weil ich kann mich aus dem Stegreif an überhaupt kein Rätsel erinnern, dass man als Dialog lösen würde in dem Spiel. Anders als in Monkey Island, wo Dialoge ja auch immer wieder für Rätsellösungen eingesetzt werden. Klar, hier erfährst du mal was, was dich dann weiterbringt, wo das einen neuen Ort öffnet oder sowas. Aber dass du jemanden übertölpeln würdest oder so, das passiert ja einfach nicht. Sondern du bekommst halt amüsante Dialoge. Gib mir die Gelegenheit, hier nochmal einen einzuspielen, der mir super gefallen hat. Das ist ein kleines Kind, das an der Teerrutsche ansteht beim Mount Rushmore und Sam spricht das an und dann hören wir Folgendes.
Was ist hier los, du süßer kleiner Ragamuffin?
Wonach sieht es denn aus, Kotzfresse?
Du solltest etwas mehr Respekt gegenüber den Älteren zeigen, Bengel.
Ich respektiere nur mich, du Volltottel.
Oh, darf ich ihn jetzt vertrimmen, Sam?
Nein, Max. Die Pubertät wird für den hier Strafe genug sein.
Das ist wahr.
Finde ich auch wieder toll. Das ist so ein Bruch der Erwartungshaltung, dass dieses süße, großäugige Kind dann in dieser Art und Weise mit den beiden Tieren spricht. Schön, schön.
Mit den gefährlichen Tieren sogar.
Mit den gefährlichen Tieren, ja. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, die deutsche Übersetzung ist gut gelungen. Das hat einen interessanten Nebeneffekt. Die Sprache des Spiels ist im Deutschen nämlich derber als im Englischen. Im Deutschen fallen auch mal Sätze wie "Was für ein Arsch" zum Beispiel, sagt Sam an einer Stelle. Im Englischen ist das "What a jerk", was ein schwächerer Ausdruck ist im Vergleich. Oder Max beschimpft den Conroy Bumpus an einer Stelle als Zuhälter. Im Englischen sagt er "Lounge Lizard". Das ist ein schwer zu übersetzendes Wort, aber das ist was anderes als ein Zuhälter. Also in der deutschen Version ist es nochmal ein kleiner Tick edgier, das Spiel, als im englischen Original.
Im Deutschen kann man, glaube ich, eher Arsch sagen als ein vergleichbar hartes amerikanisches Wort. Ich glaube schon, dass das deutsche Arsch so abgenutzt ist, dass es dem englischen Jerk schon einigermaßen entspricht.
Ja, aber 1993, in einer Ära, wo solche Spiele noch eher als Kinderspielzeug angesehen wurden?
Wo wir noch so höflich waren 1993, meinst du?
Naja, also es ist jetzt noch nicht die Ära, wo auch ein LucasArts Adventure im Mainstream gelandet wäre, würde ich sagen.
Nee, dies hier ist schon für ein LucasArts Adventure besonders, ist es ja besonders edgy nochmal. Das ist aber ja auch ein bisschen der Vorlage geschuldet. Das ist von Steve Purcell, das ist der Vater dieser Figuren. Und das basiert auf einem Comic, also die sind als Comicfiguren entworfen, diese beiden Figuren. Und er hat sie auch in Comics eingesetzt. Und dies hier ist eine der größeren kommerziellen Verwertungen dieser beiden Figuren. Es gab schon vorher zwei Comics, aber es ist nicht so, dass es so riesige Comicserien dazu gegeben hätte. Und es gibt halt einen Comic, der heißt Sam & Max on the Road, an den sich das Spiel auch ein bisschen anlehnt, also vom Setting her wenigstens. Und ich finde, da ist die Sprache und auch die Gewalt noch mal stärker als im Spiel. Ich hatte schon den Eindruck, dass das Spiel das ein bisschen zurückgenommen hat, weil es halt ein Videospiel ist und weil Videospiele unter einer anderen Beobachtung stehen als Comics zu der Zeit.
Findest du? Also ich fand das ziemlich analog. Also auch der Cartoon ist nicht explizit. Der zeigt jetzt auch keine Konsequenzen von Gewalt oder sowas.
Ich finde, da ist Sam viel gewalttätiger.
Findest du?
Ja, also da begehen sie gemeinsam Gewalt. Und im Spiel ist es viel stärker was Max macht. Sam billigt das natürlich, ja, und löst das auch mit aus, aber er nimmt nicht so stark teil. Im Comic zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sie mit einem Auto gegen Motorradfahrer kämpfen, die halt nebenher fahren auf der Straße. Und der Sam, der hat so eine Handcannon, so einen Revolver mit so einem ganz langen Lauf. Und dann nimmt er den und steckt den in die Speichen des Motorrades. Und klar, man sieht nicht, was damit passiert ist mit dem Motorradfahrer. Aber das ist schon eine sehr explizite Form von Gewalt, die im Spiel, wo die Gewalt ja dann meistens hinter so Comicwolken verschwindet oder abseits des Bildschirms stattfindet. Sowas Hartes hat man da nicht.
Ja, in dem nächsten Panel schnappt er sich dann Max und haut den zweiten Motorradfahrer mit Max als Keule vom Sattel.
Das ist wieder völlig in Line, dass Max halt das Werkzeug ist. Aber der Comic fängt halt auch genauso an wie das Spiel, nämlich im Büro und auch mit der Prügelei um das Telefon. Und was Max danach macht, ist mit einem Revolver auf die Straße zielen und dann da auf Leute schießen. Und das ist so ein starkes Bild, finde ich, von so random Gewalt mit einer Waffe aus dem Fenster raus. Das hätte sich das Spiel nicht getraut, glaube ich.
Also im Spiel schmeißt Sam zum Auftakt eine Bombe aus dem Fenster und sagt dann, ich hoffe, da war niemand in diesem Bus. Und Max antwortet darauf, oder wenigstens niemand, den wir kannten. Das sehe ich jetzt keinen so großen qualitativen Unterschied.
Na, ich finde das Bild, dass da dieser Hase steht und mit der Waffe zielt, egal was dazu gesagt wird aus dem Fenster, und diese Szene, wo halt mal kurz irgendwas geworfen wird, ist schon noch ein bisschen was anderes, aber vielleicht, naja, will auch den Unterschied nicht übertreiben. Also der Unterschied, den ich gesehen habe, war, dass Sam da gewalttätiger ist.
Aber du hast schon recht, das ist eine gute Beobachtung mit Max und dem Revolver, denn was augenfällig ist, ist, dass sie im Comic ständig mit Schusswaffen hantieren, da wird viel geballert und das fehlt im Spiel völlig. Da taucht an keiner Stelle eine Schusswaffe auf, geschweige denn, dass Sam und Max eine benutzen würden. Und das ist uncharakteristisch. Da liegt es schon einigermaßen nahe, dass das eine bewusste Entscheidung war. Vielleicht auch im Hinblick auf den Zeitgeist, weil du hast schon gesagt, dass Videospiele zu der Zeit in den USA unter Beobachtung stehen. Das ist das Jahr der Senatsanhörungen über gewalthaltige Spiele, sowas wie Mortal Kombat damals. Die starten zwar erst im Dezember 93, also erst nach dem Erscheinen von Sam und Max, aber das lag natürlich schon vorher in der Luft. Also gut möglich, dass LucasArts da prophylaktisch drauf reagiert hat. Als Konsequenz dieser Anhörungen gründet sich dann in den USA eine freiwillige Selbstkontrolle zur Vergabe von Alterseinstufungen, erst in Form des RSAC, dann des ESRB. Und die CD-Fassung von Sam und Max, die im Frühjahr 1994 erscheint, ist dann eines von den frühen Spielen mit so einer RSAC-Einstufung, die in dem Fall aber echt mild ausfällt. Da steht dann auf dem Label, dass im Spiel Menschen verletzt werden und dass Kraftausdrücke vorkommen. Aber im Comic wie im Spiel ist es eigentlich immer indirekt. Man sieht nie so richtig die Konsequenzen von Gewaltausübungen oder wenn dann eben in dieser Cartoon-Wolke, wenn die miteinander kämpfen, das hattest du schon gesagt. Aber ich meine, es gibt auch diese eine Stelle, wo Lee Harvey Max zu einem Ball zusammenknotet und Conroy ihn mit einem Golfschläger über den Minigolfplatz prügelt. Das ist jetzt auch nicht die feine Art.
Das war so enttäuschend. Da habe ich doch gedacht, da fängt eine Prügelei an. Da habe ich natürlich gedacht, dass Sam und Max gewinnen.
Ja, klar, genau.
Aber Sam geht richtig zu Boden und bleibt auf dem Boden liegen, ausgenockt. Und Max wird ein Golfball. Wenn ich mir den kleinen Exkurs kurz erlauben darf, ich fand den Comic, den ich jetzt erst das erste Mal gelesen habe, den Sam & Max on the Road, ich habe früher halt nur das Spiel gespielt und mich um das ganze restliche Sam & Max Universum nicht geschert, ich fand den erstaunlich schlecht im Vergleich zum Spiel. Ich finde das Spiel sehr viel witziger, sehr viel pointierter und besser geschrieben als den Comic. War das auch dein Gefühl oder hab das nur ich?
Ja, da stimme ich dir zu. Der On the Road ist der dritte oder vierte Comic, glaube ich, in dem Sandman Max-Universum, also von den publizierten. Und den fand ich deutlich den schlechtesten. Also wirklich deutlich den schlechtesten. Der allererste Sandman Max-Comic, wir erzählen das gleich nochmal in der Entstehungsgeschichte, der ist viel, viel besser. Auf der Basis dieses Comics hat der Steve Purcell ja seinen Job bekommen bei LucasArts und da versteht man auch warum. Im Vergleich dazu ist der On the Road wirklich schwach. Was erstaunlich ist, weil der ja das Vorbild für das Spiel ist. Aber weißt du was, jetzt beziehen wir ja schon halbwegs in der Entwicklungsgeschichte. Dann steigen wir doch da mal kurz ein und erzählen die vollständig. Und diese Entwicklungsgeschichte von dem Spiel wird eigentlich immer erzählt aus der Perspektive von Steve Purcell, mit Steve Purcell als Protagonisten. Natürlich nicht zu Unrecht, aber wir fangen jetzt mal bei jemand anderen an. Wir sind im Jahr 1992 und da gibt es zwei Leute bei LucasArts in Kalifornien, nämlich Michael Stumley und Sean Clark, und die beiden brauchen ein neues Projekt. Die Firma hat sich in den letzten Jahren zu einem Adventure-Powerhouse entwickelt. Die hatten Hits wie Maniac Mansion, Secret of Monkey Island, Indiana Jones, Fate of Atlantis und das alles auf Basis ihrer hauseigenen Engine, der Scum-Engine. Und diese Scum-Engine erlaubt der Firma nicht nur damit immer neue Spiele zu machen, sondern vor allem auch talentierte Quereinsteiger reinzuholen, die jetzt nicht unbedingt Programmierer sein müssen, sondern die dann auf dieser vergleichsweise einfach zu erlernenden, skriptbasierten Engine angelernt werden können. Und solche Leute haben auch eine eigene Bezeichnung innerhalb von LucasArts, die heißen Scumlets. Tim Schafer und Dave Grossman zum Beispiel, die mit Ron Gilbert an Monkey Island mitarbeiten und die dann ja das Day of the Tentacle machen, die haben als Scumlets angefangen bei damals noch Lucasfilm Games. Und genau solche Scumlets sind auch der Michael Stumley und der Sean Clark. Die gehören zum zweiten Schwung von Nachwuchsleuten, die LucasArts anheuert. Im Juni 1990 starten die noch mit ein paar anderen Kollegen. Da entsteht gerade das erste Secret of Monkey Island und dann machen der Stumley und der Clark mit Hal Barwood und Noah Falstein an Indiana Jones and the Fate of Atlantis mit. Und dann basteln sie an dieser ersten Version von The Dick mit, die ja dann scheitert, die noch unter Brian Moriarty stattfindet, helfen auch bei Day of the Tentacle ein bisschen aus. Day of the Tentacle, wir hatten schon häufig gesagt, das erscheint ja dann im Sommer 1993 und wir sind aber hier jetzt noch im Jahr 1992 und LucasArts hätte gerne für 1993 noch ein zweites Adventure im Portfolio und zwar fürs Weihnachtsgeschäft. Wer soll dieses Projekt übernehmen? Naja, gerade zur Verfügung sind Clark und Stumley. Aber die brauchen jetzt noch ein Thema. Und die Zeit drängt, also das müsste schon was sein, was einigermaßen schnell geht, was auf bestehendes Material aufsetzen kann. Und da gibt's zum Glück was bei LucasArts. Da gibt's zwei Cartoon-Charaktere, einen Hund und einen Hasen, die jeder bei LucasArts kennt. Und wo die herkommen und warum die 1992 so etabliert schon sind innerhalb von LucasArts, dazu springen wir jetzt zu der anderen wichtigen Person in dieser Geschichte, nämlich zu Steve Purcell.
Steve Purcell oder mit vollem Namen Steve Ross Purcell wird 1961 geboren und der ist schon als Kind ganz offenkundig künstlerisch begabt. Der malt schon als Vorschulkind Figuren aus Büchern und den Cartoonserien nach, die er im Fernsehen sieht. Und seine prägende Phase dann als Teenager fällt in das, was man heute das Bronze Age of Comics nennt. Das ist so eine Phase, wo sich die Comics von den einfach strukturierten Superheldengeschichten des Silver Age of Comics, vor dem Bronze Age kam das Silver Age, so ein bisschen emanzipiert haben. Da geht so eine ganze Reihe von Zeichnern in den Ruhestand, neue Zeichner kommen dazu. Der Schwerpunkt im Handel verlagert sich weg von den Kiosks, wo sie als schneller Kick neben den Zeitungen standen oder für Kinder waren, hin zu spezialisierten Läden, wo dann die Nerds rumstehen und über neue Serien diskutieren. Also da ist gerade so eine Aufbruchstimmung und das ist die Zeit, wo er dann auch Comics liest und auch das emuliert, was er da liest. Er zeichnet dann nämlich in den 70er Jahren schon seine eigenen Comics und die Inspiration sind eben die Superhelden-Comics, sowohl die alten aus dem Silver Age als auch aus dem Bronze Age, die neuen. Und er zeichnet aber nicht einfach nach, sondern ganz früh fängt er an, diese Sachen zu parodieren, hat eigene Figuren wie den Super Stooge, die dann eine Persiflage sind auf die bestehenden Sachen. Und in dieser Zeit tauchen auch Sam und Max das erste Mal auf, aber nicht bei Steve Purcell, denn die beiden hat er gar nicht selber erfunden, die hat sein kleiner Bruder Dave erfunden. Wir können uns die Geschichte mal anhören. Das folgende Zitat stammt aus einem YouTube-Kanal, Conversations with Curtis, bei dem Daniel Albu Steve Purcell im November 2023 interviewt hat.
Me and my little brother David, we both like doing our own comic book. So I would do like silly superheroes, and he had his own little characters, and he had these detective characters called Sam and Max Detectives, and they were drawn in his style. And one was a dog and one was a rabbit. And he sometimes wouldn't finish the comic. He would leave it sitting aside in the house. And I'd go, I was a mean big brother. And I'd go find his comic and I'd go and I'd finish the drawings in a parody of a style of the way a little kid would draw. And I'd make fun of the shortcomings of a little kid's drawings where, oh, his hand is on backwards or he's drawn different in this panel.
Wir haben es gehört, der jüngere Bruder Dave hat zwei Detektivfiguren erschaffen, einen Hund und einen Hasen, eben Sam und Max. Und als älterer Bruder, wie das ältere Brüder so machen, Christian, das weißt du ja, hat er sich, ja, hat er sich einfach eingemischt in das, was sein Bruder da erschaffen hat, hat die Comics genommen, die der rumliegen lassen hat und hat sie als Parodie zu Ende geschrieben. Hat dann da so Zeichnungen eingebaut, wie sie darüber reden, wie schlecht sie doch gezeichnet sind, hat absichtlich falsche Perspektiven gemacht, Fehler in die Bilder eingebaut. Das ist so eine Hänselei unter Brüdern gewesen, aber das hat sich dann zum Stil dieser beiden Figuren entwickelt. Schon ganz am Anfang, schon in ihren ersten Sätzen, die er sie sprechen lässt, haben sie so einen Meta-Humor und durchbrechen die vierte Wand, indem sie über ihren eigenen Zeichenstil sprechen. Und das ist halt was, was wir eben noch angesprochen haben, was sich ja dann auch im Computerspiel noch wiederfindet. Also Purcell beginnt eigene kleine Strips über Sam und Max zu zeichnen und schreibt dann auch langsam dieses Aussehen dieser beiden Figuren fest. Und sein Bruder, der Dave, der verliert irgendwann das Interesse an den Sam & Max Comics. Und dann fertigt er 1978 als Geburtstagsgeschenk für den Steve ein Dokument an und überträgt ihm offiziell die Verantwortung für Sam & Max. Das ist echt ganz niedlich.
Ja, 78 wird der Purcell 17. Das ist sein 17. Geburtstag, da ist er noch in der Schule. Aber kurz darauf, 1980, geht er dann auf die Uni, in die Kunsthochschule am California College of Arts and Crafts.
Übrigens zusammen, interessanterweise, er wohnt dann in einem Haus zusammen mit Mike Mignola. Das ist der Schaffer von Hellboy. Also der kommt da auch in so eine richtige Comic-Kultur.
Das Sam & Max bringt er da auch mit. Das hat er vorher zu Schulzeiten schon immer mal wieder so kleine Strips oder Panels gemacht. Aber jetzt kommt der erste regelmäßige Auftritt von Sam & Max. Da erscheint nämlich an diesem California College of Arts and Crafts ein wöchentliches Magazin, ein Studentenmagazin. Und da beginnt Steve Purcell Sam & Max Comics zu veröffentlichen. Das ist also in San Francisco. Während und nach seinem Studium schlägt er sich dann mit Auftragsarbeiten durch, ist also Freelancer. Er arbeitet zum Beispiel für Marvel, er macht Illustrationen für Fantasy-Magazine. Und es sind aber dazwischen auch immer schon ein paar kleine Aufträge dabei, die mit Spielen zu tun haben. Da gibt es zum Beispiel einen lokalen Entwickler von Apple II-Spielen, für die malt er Covergrafiken im Cartoon-Stil. Oder 1983 erscheint bei einer Firma namens London Software ein Spiel für Ataris 8-Bit Heimcomputer, das heißt Tryon in Three Dimensions, und dafür malt Purcell das Covermotiv als Ölgemälde, also das ist keine Zeichnung, das ist ein richtig gemaltes Bild, das zeigt so ein Raumschiff in einem Canyon, aber er hat später in Interviews immer gesagt, also die cartoonigen Arbeiten, die haben mir mehr Spaß gemacht als das.
Einer seiner Freunde in dieser Szene ist Steve Montues. Der verlegt seit 1985 seinen eigenen Comic namens Fish Police. Das ist ein Noir-Detektiv-Comic, der in einer Unterwasserstadt spielt. Und der möchte seinem Portfolio noch mehr Comics mit anthropomorphen Figuren hinzufügen. Wenn man schon Fische hat, kann man auch einen Hund und einen Hasen haben. Und fragt Steve Purcell deswegen, ob er nicht einen ganzen Sam Max-Comic machen würde für seinen Verlag. Der Verlag heißt Fish Rap Productions. Diese Gelegenheit, Sam und Max als richtigen Comicband zu machen, nimmt der Steve wahr. Auch wenn er bis dahin nie mehr als ein paar Seiten und Einzelstrips am Stück gezeichnet hat. Und weil er nicht wusste, ob er in der Zukunft überhaupt noch weiter mit Sam und Max groß arbeiten kann oder will oder ob das was ist, steckt er all seine Energie in diesen einen Comic. Er arbeitet 4 Monate am Stück dran und das Endresultat ist ein 32 Seiten langer Band der Sam und Max Freelance Police Reihe mit dem Namen Monkeys Violating the Heavenly Temple. Das ist auch der Band, den du kurz angesprochen hast, eben als ich meine kleine Kritik an dem anderen Comic geäußert habe. Das ist dieser Comicband, der da verlegt wird und der dann von vielen Leuten auch gesehen wird und der Steve Purcell in Zukunft viele Türen öffnen würde.
Das ist ein wirklich toller Comic. Also wir reden hier von, ich glaube, das sind 24 Seiten oder 32. Das ist jetzt nicht mega umfangreich. Aber da sind die Figuren definiert, so wie wir sie kennen. Da ist schon vieles von dem drin, was man dann auch im Spiel findet. Schon das Gerangel ums Telefon und sowas. Da ist der Wortwitz da. Das sind diese Slapstick-Einlagen da. Und es ist dieses selbstreferenzielle oder meta-humoristische drin. Da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo Sam sagt, wir müssen auf die Philippinen. Dann kommt das nächste Panel und da sagt er, hier sind wir in den Philippinen. Und dann steht da noch offenbar ohne Referenzmaterial gezeichnet. Und in den folgenden Panels treffen sie dann auf einen Mann in Lederhosen, der ihnen Wiesel am Stock verkauft und Kängurus ziehen Strohkarren und im Hintergrund stehen die Pyramiden. Und das ist wunderbar. Das findet dann alles nur im Hintergrund statt. Aber das fand ich sehr, sehr schön.
Ich finde, es ist vor allen Dingen großartig gezeichnet.
Ja.
Er ist ein großartiger Zeichner. Ich habe mal ein Interview mit Bill Watterson gelesen. Das ist der Erfinder von Calvin und Hobbes. Und der meinte, naja, wenn ich keine so eine gute Idee habe für einen Dialog, mache ich halt die Zeichnungen geiler. Ein bisschen, finde ich, habe ich das bei den Steve Purcell-Sachen. Dann hat man so ein sensationell gut aussehendes Bild und dann ist halt der Dialog okay. Aber die Bilder sehen super aus und er hat große parodistische Ideen. Also wie so eine fiktive Werbung mal drin oder sowas. Das ist richtig ein reichhaltiges Parodie-Universum, das er da aufbaut und das auch in sich geschlossen ist. Und es hat auch so einen homogenen Zeichenstil und super viel Details, zumindest in den großen Splash-Panels. Das ist ganz toll. Und nicht wenige Leute sehen diesen Comic und lieben ihn. Und einer von denen ist Ken Macklin. Der arbeitet als Grafiker bei Lucasfilm Games. Und als Lucasfilm dann nach weiteren Grafikern sucht, um die Spieleabteilung auszuweiten, empfiehlt dieser Macklin den Steve Purcell. In der Zeit hatte LucasArts festgestellt, dass es vielleicht eine clevere Idee ist, Zeichnern beizubringen, wie man am Computer pixelt, anstatt Programmierern beizubringen, wie man zeichnet. In dieser Phase stellen sie halt einen Grafiker ein und Purcell wird dann zu Lucasfilm eingeladen und auch eingestellt. Der Purcell hatte übrigens parallel zum Angebot von Lucasfilm Games die Chance, in das Team für den Film Nightmare Before Christmas zu gehen von Tim Burton. Und das hätte vielleicht zu seinen Talenten noch eher gepasst, als zu einer Computerspielefirma zu gehen. Aber er hat relativ offen gesagt, also die Chance, auf der Skywalker Ranch zu arbeiten, war einfach zu aufregend, um sich das entgehen zu lassen.
Da sind wir jetzt im Jahr 1988 und das ist richtig gutes Timing. Lucasfilm ist da gerade an der Schwelle zu großem Erfolg. Die Scum Engine existiert, Manic Mansion ist schon draußen. Da ist gerade die Formel etabliert. Also ist, glaube ich, eine wunderbare Zeit, um da einzusteigen bei der Firma. Die ist zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre alt und hat sich innerhalb von diesem Lucas Imperium so langsam gemausert hin zu einer Abteilung, die auch in der Lage ist, profitable, coole Sachen zu entwickeln. Und da kommt eben der Steve Purcell da rein, wird also angeheuert und zwar, um an einem Rollenspiel zu arbeiten, von dem man heutzutage nicht mehr viel weiß, außer dass der Steve Purcell sagt, er habe da katzenköpfige Mädels illustrieren sollen dafür. Und er weiß auch deswegen nicht viel darüber, weil nämlich in seiner ersten Woche bei der Firma dieses Projekt eingestellt wird. Und damit ist er seinen Job auch schon wieder los. Sie haben ihn dafür eingestellt, das Projekt ist jetzt tot, jetzt brauchen sie ihn nicht mehr. Dann ergibt sich aber glücklicherweise parallel die Anforderung, dass ein Covermotiv für Zack McCracken gezeichnet werden muss. Das Spiel von David Fox, das zweite Adventure-Spiel auf Basis der Scum Engine. Und weil der Steve Purcell eben nicht nur Comics zeichnen kann, sondern auch Bilder malen, wird er darauf angesetzt. Darf also jetzt bleiben. Bei Lucasfilm Games malt das Coverbild für Zack McCracken, das auch wirklich schön ist, das auch so einen Comic-Stil hat, aber das schön detailliert gemalt ist. Und erstellt jetzt sowohl weitere Cover-Artworks, also zum Beispiel für Monkey Island und Monkey Island 2 stammen auch die Coverbilder von ihm. Aber er arbeitet auch ganz normal als Grafiker und Animator an den Spielen dieser Ära. Zum Beispiel an Indiana Jones and the Last Crusade, also das dritte Scum Adventure. Das ist sein erstes Projekt, wo er dann an der Grafik mitwirkt.
So, nun zurück zu Sam und Max. Die tauchen als Videospielfiguren erstmals im internen Testmaterial auf. Und zwar für die Programmierer der Scum Engine, die Scumlets, an der Scum University. Um neue Mitarbeiter mit der Engine vertraut zu machen, lässt sie Ron Gilbert an dieser Scum University teilnehmen. Das ist eine einwöchige Schulung, in der sie diese Engine nahegebracht kriegen. Und dann können die dabei kleine Beispielspiele spielen und angucken und schauen, wie man damit arbeiten kann. Und der Purcell hat dazu animierte Versionen von Sam & Max gemacht. und einen Bürohintergrund, wo dann die Programmierer üben konnten. Einer der ersten Absolventen der Scum University war Tim Schafer, der an den Monkey Island-Spielen mitgearbeitet hat und dann ja später noch Full Throttle und Grim Fandango gemacht hat. Und der erinnert sich, dass er auf der Basis des Beispielprojekts eine Version gebaut hat, wo man ein ferngesteuertes Auto durch das Mauseloch im Büro von Sam & Max fahren konnte, das dann in einer Szene aus Indie 3 rauskam. Was ich jetzt wirklich, wirklich gern mal gesehen hätte.
Ja.
Aber es ist natürlich schön, wenn man solche Sachen dann da rumliegen hat, um damit dann das Handwerk zu lernen. Es ist natürlich ein bisschen cool. Das ist die eine Sache, ja. Also es gibt diese Helden schon in gepixelter, animierter Form, weil sie halt als Übungsmaterial dienen. Und dann kommt noch eine andere Sache dazu. Ab dem Herbst 1990 entscheidet sich Lucasfilm Games, eine eigene Werbezeitung für Spieler zu machen. The Adventurer, die erscheint einmal im halben Jahr und steht ein bisschen in der Tradition der New York Times von Infocom, die das ja auch gemacht haben mit internen Infos und Werbung für Spiele und sowas. Und die Erstausgabe enthält bereits einen drittelseitigen Strip von Sam & Max. Und dann kommen in allen weiteren Ausgaben, die Zeitung läuft bis 1996, kommen immer wieder Sam & Max Strips vor, später sogar ganzseitig. Und die Geschichten sind so ein bisschen angepasst an die jeweiligen LucasArts-Spiele. Im ersten Strip sind Sam & Max in der Karibik, und treffen auf Piraten, ja, wie in Monkey Island. Im zweiten sind sie im Weltkrieg, erinnernd an Secret Weapons of the Luftwaffe. Im dritten sind sie in Atlantis, ne, im Anklang an Indy 4 und so weiter. Und damit wurden Sam & Max auf zwei Arten bekannt als LucasArts-Figuren, nämlich einmal intern und einmal über diese Zeitung auch extern in der Fanbase von LucasArts. Nur was sie noch nicht haben, ist ein eigenes Spiel. Und das dauert dann noch bis 93.
Genau, aber das ist wichtig zu wissen bis zu diesem Punkt, dass insbesondere im Kosmos von LucasArts auch intern so eine Art Maskottchenstatus haben, der sich ja auch dadurch niederschlägt, dass die als Cameos in die ganzen LucasArts-Spiele dieser Ära eingebaut werden. Also es gibt ja in fast jedem Adventure dieser Zeit ein Easter Egg, wo Max in der Regel dann irgendwo auftaucht. Tja, und als jetzt wir wieder an diesem Punkt sind, 1992, wo ein zweites Adventure gesucht wird für das Jahr 1993, da ist der erste Gedanke, dass Michael Stamley und Sean Clark ein weiteres Indie-Spiel machen sollen. Da ist ja in diesem Jahr Indiana Jones and the Fate of Atlantis rausgekommen. Logisch also, dass man das weitermacht. Aber dann gucken die Leute alle zusammen auf den Zeitplan und stellen fest, es ist utopisch. Ja, das soll Ende 93 rauskommen, das Spiel, das schaffen wir nicht in dieser Zeit, das ist zu groß. Es muss irgendwas sein, was schneller geht, wo man auf irgendwas aufsetzen kann, was schon da ist. Und da sind auf einmal Sam & Max im Gespräch. Und zwar interessanterweise bei Kelly Flock. Und Kelly Flock ist der Chef von LucasArts zu dieser Zeit. Vorher war der schon bei Electronic Arts und Activision. Dann ging der später auch noch zu Sony und hat Industriekarriere gemacht. Ist leider 2021 schon gestorben an Covid. Aber das ist also ein Manager, von dem alle Leute, egal bei welcher Firma er war und auch in der Zeit von LucasArts, nur in den höchsten Tönen schwärmen, weil der also auch einen guten Draht zu den Entwicklern gehabt habe. Und auch Michael Stamley und Sean Clark sagen, der Gedanke, was mit Sam & Max zu machen, kam von Kelly Flock, also von oben. Und Steve Purcell, der zu diesem Zeitpunkt 1992 schon nicht mehr bei LucasArts arbeitet, nicht mehr festangestellt, sondern wieder als Freier, auch immer noch für LucasArts, aber eben nicht mehr nur, der erzählte auch, er habe dann einen Anruf von Kelly Flock bekommen und der habe ihn gefragt, hey, können wir deine Charaktere für ein Spiel verwenden? Und da musste Steve Purcell also nicht zweimal überlegen, sondern hat gesagt, ja klar, dann machen wir das. Aber ich bin dabei, ich mache mit.
Und LucasArts hat die dann lizenziert, richtig, von dem Steve Purcell. Seine Entlohnung war nicht nur, dass er da mitarbeiten durfte und dafür Geld gekriegt hat, sondern es gab einen richtigen Lizenzvertrag. Das ist ja ein bisschen ironisch, weil Steve Purcell war jetzt gerade in dieser Zeit dabei, sich von LucasArts zu lösen. Hast du schon erzählt, ne? Er arbeitet jetzt wieder als Freelancer und kommt jetzt wieder Vollzeit an Bord, um dieses Spiel hier zu machen. Er hat in der Zwischenzeit andere Comics von Sam & Max veröffentlicht, neben den kurzen Strips in der LucasArts Zeitung. Eins davon ist dieses On the Road, das ich vorhin kritisiert habe, das ist von 1989. Und dieses On the Road geht laut Steve Purcell zurück auf seine frühen Kindheitserfahrungen, weil seine Familie von Ohio nach Kalifornien gezogen ist und da eine riesen Autotour dann gemacht haben und unterwegs an allen möglichen Attraktionen halt gemacht haben. Ist ein bisschen eine idealisierte Erinnerung sicher. In anderen Interviews hat er auch gesagt, dass es auch einfach ein Buch gab, Roadside America, das ihm als Inspirationsquelle für das Einbauen von diesen Roadside Attractions gedient hätte. Zu Roadside America gibt es übrigens auch eine Webseite, wo diese ganzen Attraktionen gelistet sind. Die kann man nur mit einer amerikanischen IP benutzen. Aber das kann ja heutzutage jeder, ne? VPN und so. Und das ist eine reine Freude, sich da durchzuklicken. Also wirklich eine reine Freude, da habe ich Stunden mit verbracht. Naja, also diese Idee von On the Road, die greifen dann Purcell, Stemmle und Clark für ihr Spiel auf. Wir haben nicht so viel Zeit, jetzt müssen wir jetzt irgendwas nutzen, was man auch schnell storyboarden kann. Die können jetzt nicht in so eine lange Brainstorming-Phase gehen. Und dazu kommt dann noch als vierte im Bunde des Kerndesign-Teams Colette Michaud. Die ist damals Leiterin des Animationsteams in der Grafikabteilung von LucasArts und wird später Purcells Ehefrau.
Die müssen da schon ein Paar gewesen sein, weil der Purcell hat mal im Vorbeigehen erwähnt, dass er während der ganzen Entwicklungszeit von Sam & Max nur eine Unterbrechung gehabt habe und das sei für seine Hochzeitsreise gewesen.
Ja, den Startpunkt der Entwicklung beschreibt Michaud in einem Interview in dem Buch The Art of Point and Click so, dass diese Idee des Roadtrips halt schnell feststand bei Sean, Mike und Steve und dass sie dann Orte gebrainstormt haben, die in diese Rundreise passen würden, die halt lustig wären und in sich irgendwie stehen könnten. Und dann haben sie diese Orte versucht mit einer Story zu verbinden, einer übergreifenden Geschichte und dann haben sie das Spiel gestoryboardet. Und dann hinterher gar nicht mehr so viel geändert. Und das ist gar kein ganz normaler Weg, Spiele zu machen. Spiele entstehen ja auch oft entweder über ein Designdokument oder sie entstehen mit einer Kernmechanik und dann sehr iterativ. Und hier merkt man, hier liegt der Fokus ganz stark auf der Kunst. Also es ist getrieben durch die Grafik. Die storyboarden zuerst, die denken sich Szenen aus, denken sich Orte aus und dann kommt erst der Rest des Gameplays. Und ehrlich, das sieht man dem Spiel an. Im Guten wie im Bösen.
Ja, also sie bedienen sich aus Sachen, die schon da sind. Auch einzelne Ideen aus anderen Sam & Max Comics, die schon existieren, tauchen auch im Spiel auf. Also es gibt zum Beispiel einen kurzen Strip, der heißt Night of the Cringing Wild Beast und der spielt auf einer Kirmes und da gibt's zum Beispiel in dieser Story den Kegel der Tragödien schon, den wir dann auch im Spiel wiederfinden. Aber das sind eher die kleinen Sachen. Also zum größten Teil ist das Sam & Max Hit the Road originell und sind das eigene Ideen, aber es basiert halt auf dem Gedanken des Roadtrips aus dem Comic On the Road. Aber zum Glück nehmen sie die Geschichte von On the Road nicht, weil wie du schon zu Recht gesagt hast, der ist echt nicht gut. Also es ist in diesem Sam & Max Cartoon-Universum ist das deutlich die schwächste Geschichte. Gut, dass sie da was Eigenes draus machen. Ja, und wer macht jetzt was an diesem Spiel? Also wir haben schon gesagt, das Vierer-Team, das sind also die beiden offiziellen Projektleiter, Michael Stemmle und Sean Clark, die die Lead-Designer sind. Und dann haben wir die beiden federführenden Grafiker, Grafikerinnen, nämlich den Steve Purcell und die Colette Michaud, wobei Colette Michaud für die Animationen schwerpunktmäßig zuständig ist. Und dann gibt es noch den Peter Chan, der leitet die Hintergrundgrafikabteilung bei LucasArts. Und sobald er mit Day of the Tentacle fertig ist, kommt dann also auch rüber ins Sam & Max Team und macht dann mit seinen Leuten die ganzen Hintergrundgrafiken. Und der Purcell, der ja sich das ausgedacht hat, arbeitet also sehr eng mit Michael Stemmle und Sean Clark zusammen, die offensichtlich gut klarkommen mit diesem Humor, die alle den gleichen Blick auf Sam & Max haben und die also sich da sehr gut ergänzen. Aber der Purcell steuert schon die meisten der Dialoge im Spiel bei oder zumindest bearbeitet er sie auch nochmal und er macht auch einige der Animationen. Zum Beispiel diesen Kampf von Sam & Max am Anfang um das Telefon, das was ja auch ein Running Gag in seinen Comicstrips ist, das lässt er sich nicht nehmen, den selbst zu animieren. Das ist eine originale Steve Purcell-Animation. Und so entsteht also das Spiel unter der Aufsicht von diesem Viererteam und laut Steve Purcell dauerte die Entwicklung von Sam & Max 8 Monate, was für eine Entwicklung dieser Zeit für ein Spiel von diesem Umfang echt schnell ist, wenn seine Erinnerung ihn dann nicht trügt. Aber das könnte schon hinkommen. Also wenn sie da Ende 92 angefangen haben und das Spiel im November 93 erschien, dann muss das ja 2 Monate ungefähr vorher fertig werden für Produktion, Vervielfältigung und sowas. Ja, vielleicht. Also so grob könnte das schon hinhauen. Also wie gesagt, im November 93 kommt Sam & Max dann raus.
Also selbst wenn es ein Jahr gebraucht hat, zeigt das, auf welchem Niveau die damals gearbeitet haben bei LucasArts. Also wir haben das ja ganz oft und immer wieder, wenn wir über Spiele sprechen, dass man am Ende in irgendeine Crunch-Phase geht, dass Sachen weggeschnitten werden, dass Sachen nicht funktionieren im Spiel, dass auch gute Spiele einzelne Features haben, die nicht funktionieren. Und hier haben sie natürlich den Vorteil, dass sie auf eine bestehende Engine aufsetzen, auch wenn die Scum-Engine ja geht ja durch eine Iteration hier mit dem Spiel, das gehen ja dann auf Version 6 und es wird nochmal angepasst. Aber es ist halt trotzdem eine Engine, mit der sie sich im Haus gut auskennen. Sie haben Prozesse, mit denen sie sich im Haus gut auskennen, mit den Animationen und dem Einscannen von Hintergrundbildern und so, das ist alles etabliert. Sie haben generell eine Entwicklerumgebung, die viel von Grafik versteht. Und der Steve Purcell leitet ja auch noch dann die Tonaufnahmen oder macht das Casting für die Dialoge, für die Talkie-Version, also für die CD-Version. Und auch das ist was, was natürlich eine Firma wie LucasArts auf eine ganz andere Art stemmen kann als Entwickler anderswo, ja, weil sie mit diesen ganzen Multimedia-Produktionen einfach mehr Erfahrung haben. Und ich glaube, da kommt das alles ein bisschen zusammen mit den Synergien und aber auch den Fähigkeiten von den zentralen Leuten, gerade auch Steve Purcell, dass sie das dann halt in relativ kurzer Zeit in einem sehr polierten Zustand rausbringen können, muss man mal sagen. Da ist auch nicht so wahnsinnig viel geschnitten. Da fehlen nicht tausend Räume. Das Spiel ist so wie konzipiert gemacht worden. Und das ist eine enorme Leistung.
Genau. Auf der anderen Seite hat die leichte Anmutung von einem Spiel, das relativ schnell entstanden ist und deswegen vielleicht nicht diese Tiefe hat, gerade in der Komplexität des Spieldesigns, die andere LucasArts-Spiele dieser Ära haben. Was ein bisschen schade ist, weil, ne, wenn man sich vorstellt, was hätte ein Sam & Max werden können, wenn sie da vielleicht ein halbes Jahr mehr gehabt hätten, um das konzeptionell besser auszugestalten. Aber gut, wir sollen nicht undankbar sein. Das, was wir bekommen haben, war auch ein sehr schönes Spiel. Nun ist das mit den LucasArts Adventures dieser Zeit so, dass die in der Regel schon erfolgreiche Produkte sind, aber halt nie die Mega-Hits. Das erzählen die LucasArts-Leute dieser Ära ja immer mit so einem leichten Bedauern, dass Sierra ein Vielfaches verkauft hat in den USA mit ihren Adventures spielen. LucasArts war dafür in Europa, vor allem in Deutschland, erfolgreicher. Aber auch hier bei dem Sam & Max Hit the Road, Leute wie der Michael Stanley zum Beispiel sagen rückblickend, das war schon ein profitables Spiel, aber das war jetzt nicht ein Hit von dem Kaliber, dass alle bei LucasArts gesagt hätten, wir brauchen sofort eine Fortsetzung davon. Und dementsprechend zerstreut sich das Team auch danach auf neue Projekte. Der Sean Clark, der übernimmt danach die Projektleitung von The Dig. Michael Stanley bekommt ein eigenes Projekt, der arbeitet an dem Strategiespiel Afterlife, das 1996 dann rauskommt. Ende der 90er finden die beiden dann wieder zusammen und machen gemeinsam das vierte Monkey Island Spiel, das Flucht von Monkey Island, das 2000 rauskommt. Und was macht jetzt Steve Purcell, Gunnar?
Steve Purcell veröffentlicht auch auf der Basis des Erfolgs des Computerspiels eine erste Sam & Max Anthologie. Soweit ist er schon gekommen, dass es jetzt schon Anthologien gibt. Das ist eine Sammlung aller bisherigen Comics und Strips. Das bringt das immerhin auf 154 Seiten. Das heißt Surfing the Highway. Und 1997 bekommen Sam & Max sogar ihre eigene Fernsehserie auf Fox Kids. Steve Purcell darf als Autor einiger Folgen mitwirken und kann generell kreativen Input geben. 24 Folgen, eine Staffel, danach wird's wieder abgesetzt. Ist deutlich abgesoftet, finde ich, in der Gewalt und in dem Humor, aber schon kompetent gemacht.
Ich habe mir die erste Folge angeguckt und war super unterhalten. Und ich fand dieses anarchische, skurrile, überraschende von Sam & Max, das war da volle Kanne wieder drin. Aber ja, vielleicht ist die Gewalt nicht ganz so, ja, es ist ja für einen Kindersender.
Ja, die Gewalt runtergefahren ist schon gut, ne?
Ja, also diese subversive Qualität, die sich gerade in den frühen Comics noch drin findet, das kann ich jetzt da nicht erkennen, zumindest in dieser ersten Folge. Aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam.
Echt ein gutes Werk, aber es setzt sich nicht so richtig durch. Wie gesagt, nur eine Staffel auf Fox Kids und dann gibt's auch nie wieder Pläne danach. 2001 lizenziert Purcell seine Charaktere an ein neues Spiel, Sam & Max Plunge Through Space soll es heißen, von einem anderen Studio, Infinite Machine. Das wurde 1998, drei Jahre zuvor, gegründet von ehemaligen LucasArts-Leuten und Steve Purcell war auch eingeladen, als Co-Designer damit zu arbeiten. Das ist eine Exklusivproduktion für die Xbox, aber noch während der Entwicklung geht der ganze Laden pleite und das Spiel erscheint nie. Dann sagt sich LucasArts, sie wollen doch wieder ein Inhouse Sam & Max machen. Sam & Max Freelance Police soll es heißen. Wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure, aber vollständig in 3D. Im Jahr 2002, wo Point-and-Click-Adventure schon nicht mehr so richtig geatmet haben. Sie haben Michael Stanley wieder am Start und Purcell sollte halt Autor und Concept Artist sein auf Freelance-Basis. Die entwickeln dann auch da 2 Jahre dran rum. Es gibt auch ganz normal PR, es werden Bilder veröffentlicht und alles und dann wird das Projekt relativ kühl eingestellt wegen veränderter Marktlage.
Tja.
Ich sag mal so, nichts, was 2004 im Markt passiert ist, hat man 2002 nicht schon wissen können.
Ja.
In Bezug auf Adventures ist es einfach ein bisschen schlechter Stil gewesen. Es gab einen ziemlichen Aufschrei in der Spielepresse deswegen. Da waren die Leute schon sehr sauer, dass das Spiel dann eingestellt worden ist. Vermutlich war es finanziell eine okaye Entscheidung für LucasArts, aber ich meine, sie haben es ja immerhin angefangen. Es haben dann hinterher versucht, verschiedene Leute das Projekt rauszukaufen, also das halbfertige Spiel. LucasArts hat das aber nicht verkauft. Und dann hat es halt noch ein bisschen gedauert, bis dann die Lizenz wieder frei wurde von LucasArts. Und dann ging es bei einer anderen Firma weiter, Christian.
Genau, da ist ja jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt vergangen seit dem originalen Sam & Max Spiel, ohne dass es eine Fortsetzung auf den Markt geschafft hätte. 2005 landet die Lizenz dann bei Telltale Games. Das wurde im Vorjahr gegründet, auch wieder von LucasArts-Veteranen, darunter Dan Connors. Der hat schon beim ersten Sam & Max mitgewirkt, und zwar als QA-Tester. Telltale hatte erstmal nur mäßigen Erfolg. Die machen 2 Adventures auf Basis von dem Comic Bone und ein Krimispiel zur Fernsehserie CSI. Und dann kommt 2006 die erste Staffel von Sam & Max. Die beginnt mit der Episode 1 Culture Shock und dann erscheinen 5 weitere Episoden bis 2007. Heutzutage heißt diese Staffel zusammengefasst Sam & Max Save the World. Das ist die Rückkehr von Sam & Max in den Computerspielebereich als klassisches Adventure-Spiel. Und das ist jetzt so erfolgreich, also für Telltale, dass sie da gleich nochmal nachlegen mit 2 weiteren Staffeln. 2007 kommt die Staffel Sam & Max Beyond Space and Time und 2010 noch die 3. Staffel The Devil's Playhouse. Zurückblickend, also Telltale ist ja dann noch eine große Nummer geworden mit Spielen so großen Marken wie The Walking Dead oder Game of Thrones. Aber hier würde ich sagen, das war das erste Mal, dass sie so richtig auf dem Radar aufgetaucht sind mit der Rückkehr von Sam & Max und bewiesen haben, dass sie durchaus gute Spiele machen können. Denn dieses erste Sam & Max, diese erste Staffel Sam & Max Save the World, die hat nicht die Produktionsqualität, wie das ein AAA-Spiel im Jahr 2006 hatte. Man merkt schon, dass das eine Indie-Entwicklung ist. Aber es hat halt noch den Humor. Vor allen Dingen den Worthumor. Da ist jetzt nicht mehr so viel von dem Slapstick drin, zu teuer in 3D-Grafik. Aber der Worthumor, der ist noch da. Primär vorangetrieben in diesem Fall von Dave Grossman, einem von den LucasArts Design-Veteranen, der in der Zwischenzeit dann bei Telltale gelandet ist. Und also mir hat das damals großen Spaß gemacht.
Hast du das nicht sogar getestet?
Ja, also teilweise die erste Episode habe ich getestet für die GameStar und sogar 80 Punkte vergeben. Ich war da ziemlich begeistert davon, ja.
Das war damals was komplett Neues. Das episodische Gaming, die Episoden kamen so für 5 € oder sowas, 6,90 oder sowas auf den Markt, einzeln. Und dann musste man eine Weile warten. Ich habe mal so um 2007 rum den Dan Connors interviewt. Also eigentlich habe ich mit dem gesprochen eher. Es war nicht so ein richtiges Interview. Weil nämlich unser damaliger Arbeitgeber, die IDG, hatte nämlich einen Venture-Arm und hat damit in alle möglichen Firmen investiert. Hauptsächlich in China, aber auch in Firmen in Amerika. Und die hatten ein Investment bei Telltale. Das war total überraschend, habe ich nie von gewusst. Und dann war ich irgendwie in Amerika, ich glaube auf der GDC, und dann hat mich irgendjemand von IDG an der Schulter gefasst und hat gesagt, hier, mach mal ein Interview mit diesem Connors, der arbeitet bei einem Investment von uns, das wäre vielleicht ganz gut, wenn man den mal interviewt. So ein Gefälligkeitsinterview, so ein klassisches Gefälligkeitsding. Und ich fand das aber ganz nett, weil ich das ganz cool fand, was der Connors halt macht. Und dann bin ich da relativ unvorbereitet mit dem ins Gespräch gegangen und habe überhaupt nicht über Sam & Max mit ihm gesprochen. Deswegen ist es jetzt auch nur so ein bisschen sinnloser Exkurs. Aber ich fand es total interessant, was der zu sagen hatte darüber, wie man eine Firma führt, die nur episodische Spiele macht. Er meinte halt, kann man Leute aus der Spieleindustrie nicht anstellen. Die denken immer, sie müssen jetzt 17 Monate ein bisschen rumeiern und dann machen sie 6 Monate Crunch und dann wird das Spiel fertig. Aber bei ihnen kommt ja jeden Monat ein Spiel raus. Und dann meinte er, sie haben nur Veteranen und Nachwuchskräfte und dazwischen nichts, weil man diese Ebene nicht brauchen konnte. Fand ich damals ganz interessant.
Ja, das ist ja unrühmlich zu Ende gegangen mit Telltale. Und da kam ja am Ende auch raus, dass sie im Dauercrunch im Endeffekt waren. Also es scheint jetzt nicht so viel genutzt zu haben, seine Philosophie. Aber gut, wie gesagt, bis dahin haben wir wenigstens diese 3 Staffeln Sam & Max bekommen, die ich für gelungen halte. 2021 tauchten die beiden dann nochmal auf in einem VR-Spiel. This Time It's Virtual. Habe ich nicht ausprobiert, hat aber keine guten Kritiken bekommen, scheint also nicht so toll zu sein. Und in der Zwischenzeit sind auch Remaster-Versionen von diesen 3 Telltale-Staffeln erschienen. Also die kriegt man heutzutage problemlos, auch in ein bisschen besserer Qualität. Und die sind durchaus empfehlenswert, aber das gleiche gilt für das Originalspiel. Und das hat natürlich die Nummer 1 Empfehlung. Auch das gibt es bei GOG und ich glaube auch bei Steam zu kaufen, auch in allen Sprachversionen. Also kann man auf Englisch oder auf Deutsch oder ich glaube sogar auf Französisch spielen, wenn man das möchte. Aber das ist mal ein Spiel, das kann man und sollte man, glaube ich, auch in der deutschen Version spielen, weil die wirklich gut gelungen ist.
Ja, also das Spiel ist insgesamt null gealtert. Man sollte es sich nicht zu schwer machen, soll ruhig mal eine Lösung zur Hand nehmen, wenn es einen ankäst. Aber ich habe ja die Sam & Max Spiele mit der Familie gespielt. Ich habe mit meiner Frau, noch bevor sie meine Frau war, zusammen Sam & Max gespielt. Das war das erste Spiel, das wir zusammen gespielt haben, mit so zusammen Rätseln. Das war eine ganz angenehme Erfahrung und sie konnte sich auch heute noch voll gut daran erinnern, als ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Podcast dazu. Und dann habe ich es vor 3 Jahren meiner damals 12-jährigen Tochter nochmal gespielt. Und das war ja dann auch schon 20 Jahre alt. Aber das war auch für sie völlig ein lustiges Spiel, konnte gut folgen. Man konnte es gut auf Deutsch spielen. Ich kann das nur empfehlen, mit irgendwem zu spielen.
Ja, mit irgendwem ist eine gute Empfehlung, weil dann kommt man auch vielleicht leichter auf die richtigen Ideen. Denn um nochmal zu meiner These vom Anfang zurückzukommen, also unterm Strich würde ich sagen, Sam & Max hat keine sonderlich tolle Rahmenhandlung. Es hat nur so mäßige Rätsel, die oft mit viel Rumraterei verbunden sind und nicht sonderlich originell. Und es hat eine stellenweise ziemlich nervige Steuerung. Aber es hat die beste Inszenierung und den tollsten Humor, den ein Adventure-Spiel im Jahr 1993 haben konnte. Und es trägt bis heute. Das ist zeitlos. Und allein deswegen ist es das wert, das Spiel zu spielen.
Ja, das ist wahr. Ich schließe mich da an, Christian. So ist es ja nicht.
Sehr gut. Na, das ist doch persönlich, das ist doch schön, dass wir uns da einig geworden sind. Wir sind auch so ein Comedy-Buddy-Duo, oder? Wir zwei. Wir könnten auch so eine Buddy-Komödie machen.
Ja, du zeigst einfach in irgendeine Richtung und dann schieße ich da mit dem Flammenwerfer hin. So bin ich.
Ja, ich wollte gerade die Frage stellen, wer denn eigentlich der Protagonist ist und wer der Sidekick, aber das haben wir ja jetzt gerade geklärt.
Genau. Ich bin der, der den Flammenwerfer benutzen darf. Ist alles okay.
Ja, das verstehe ich sogar. Das macht Freude.
Dafür darfst du dann der Chef sein.
Okay.
Gut, Christian.
Ja, danke schön, Gunnar, für das Besprechen von Sam & Max Hit the Road und danke schön an euch fürs Zuhören.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Musik